Fängst du mit dem Intro an? Halt, noch nicht. Herzlich willkommen zu Ram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Schaffen wir eine Stunde heute?
Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Wir lassen uns das mal ganz ruhig angehen und starten in den Abend mit einem Bier, was du gekauft hast.
Ja, mir ist es heute aufgefallen. Ich bin irgendwie kurz nach der Arbeit nochmal kurz los, weil ich hatte kein Bier mehr im Kühlschrank. Und habe tatsächlich einfach nur beim Rewe kurz angehalten und die hatten eine riesengroße Auswahl an so diesen Störtebäcker-Bieren und auch ganz viele andere spannende Sachen. Und da habe ich uns ein kleines Biertasting mitgenommen. Einmal das relativ neue, glaube ich, Störtebäcker Wild Coast Ale, das haben wir jetzt auch im Glas gerade. Hat nur entspannte 4,5 Volumenprozente.
Sieht aus wie trüber Apfelsaft.
Ja, ist ein Hazy Pale Ale. Ja, hier stehen alle Sachen wieder drauf, ganz spannend. 11,6% Stammwürze, 4,5% Volumenprozent Alkohol, Gerstenmalz und dann stehen da die ganzen unterschiedlichen, drei verschiedenen Gerstensorten drauf. Für mich wichtig war, dass hier drauf steht Noten von tropischen Früchten wie Mango, Passionsfrucht und Honigmelone. Fand ich irgendwie spannend und wir haben gerade reingerochen, riecht wie eine Limo.
Aber eine gute Limo.
Ja.
Eine Craft Limo. Komm, lass uns mal anstoßen.
Ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Cheers. Und ja, Olli kam heute mit dem Fahrrad und kam hier ganz schön außer Puste an, weil einfach mal viel zu dick angezogen. Der hat so eine riesen fette Carhartt-Jacke angehabt, die ich sonst bei minus 20 Grad anziehen würde. Und hier sind es gerade, weiß nicht, 12, 13?
Ja, also die Jacke kann man schon anziehen, aber ich hatte darunter noch wärmenden Flanell. Und dickes Flanellhemd, dann die Jacke drüber, die absolut luftdicht alles verschließt.
Ja.
Und dann konnte ich auch nirgendwo anhalten oder musste nirgendwo anhalten. Ich bin tatsächlich ohne einen Stopp durchgeradelt, von der Haustür zur Haustür.
Ja, das geht, ist ja keine Ampel oder so.
Doch, zwei Ampeln kommen, wenn ich hierher fahre. Hier vorne, bei dir.
Ja, als Autofahrer vielleicht.
Ja, das, ich fahre ja die Autofahrerstrecke, ich kenne ja hier keine Fahrradschleichwege.
Ja, okay.
Bei dir, bei dir in der Hood.
Ja.
Aber da kommen halt zwei Ampeln. Aber ich habe gesehen, dass so eine Dame ist vor mir irgendwo links abgebogen und die habe ich dann später hier wieder gesehen.
Ah ja, dann ist die über. Ja,
die muss
ja,
irgendwie. Ja. Die habe ich mir schon
an
gedacht.
An der alten Bäckerei.
Das habe ich mir schon gedacht, dass ich da nicht den Schleichweg genommen
ja.
habe. Aber ich hatte auch trotzdem die ganze Zeit grün. Von daher war das jetzt.
Ja, nicht easy. So sehr, sehr gut.
Von daher war es nicht so schlimm. Aber ich bin hier so ein bisschen leicht angeschwitzt und ausgedörrt angekommen, was natürlich dann herrlich ist, wenn man hier ein kaltes Schattebäcker hingestellt bekommt.
Ja, wie gesagt, das fand ich ganz spannend, als ich davon einkaufen war, denn es ist ja wirklich, ich habe glaube ich 8 Euro bezahlt, habe 6 Biere gekauft, die alle eigentlich so einen kleinen Craft-Anspruch oder handwerklich gemacht sind zumindest. Hat nur noch so ein Saalfelder Ur oder Ur-Saalfelder mitgenommen, was aus meiner Heimat so ein bisschen ist. Und eine Leipziger Rittergutsgose. Mal gucken, ob wir das probieren können heute noch oder vielleicht das
mal aufstehen. Mich quälen.
Ja, so eines der wenigen, glaube ich, noch super Spezialbiere, die es gibt. Ne? So eine, ich glaube, so eine sehr besondere Sorte. Ich glaube, gibt es außerhalb von Leipzig?
Also der Franz hat ja gesagt mal, also Franz von Dr. Hobbs, dass diese Leipziger Gose von der Rezeptur halt sozusagen der Ritterschlag für jede Brauerei ist. Also das irgendwie, wer was auf sich hält, macht mal eine Leipziger Gose.
Ich finde es spannend.
Wie gesagt, er ist ja der, er nennt sich ja auch irgendwie so unterm als Spaß, dass er so der Ambassador für die Leipziger Gose ist.
Finde ich aber cool.
Weil das so
ja.
für die Region hier was Besonderes ist.
Ja, wie gesagt, da gibt es ja die Hardcore-Version Gose mit einem Allasch drin. Das ist ein Kümmelschnaps. Ja, das heißt, dann nimmt man quasi das Gose-Glas und versenkt da so einen Schnabus drin. Das werden wir auf jeden Fall nicht machen,
nein.
Aber vielleicht teilen wir uns dann mal eine. Schauen wir das mal.
Ich probiere beim Franz ja auch mal, wenn es am Hahn ist und sage, okay, der quatscht mich dann immer voll, dann sage ich auch mal, komm, hier einen Zipper kannst du mir mal geben, aber für mich hat es dann immer nicht gereicht.
Woran liegt's?
Weiß ich, ich kann
zu nicht. Sauer?
Mir schmeckt das halt nicht. Das
zu ist salzig?
So, nee, das ist schon dieses sauer, muffige, ich weiß ich nicht. Hat mir nicht gefallen.
Ja, schauen wir dann mal.
Gibt auch manche Kuhstall-Babykotze-Whiskys, die ich nicht gern trinke und so in die Richtung.
Apropos, riech hier mal rein.
Was hast du denn angegossen?
Ich habe hier so eine alte Flasche Grants vor ein paar Monaten schon aufgemacht.
Also ich glaube, die haben wir hier schon mal probiert.
Wirklich alt. Und ich dachte mir heute irgendwie zum Einstieg was ganz Entspanntes. 43 Volumenprozent Grants, also ein Blend aus Glenfiddich, Balvenie und wie heißt deren Grain Distillery?
Kinvinny?
Nee, Kinvinny ist ja die dritte Maltbrennerei. Die haben noch eine Grain Girvan.
Girvan, ja. Wobei wer weiß, ob das da noch schon drin ist oder ob das zugekauft ist, aber diesen ganz alten Sachen, aber spielt ja auch keine Rolle.
Aber hier steht drauf, The Girvan Distillery and Glenfiddich and Balvenie Distilleries, Dufftown, Scotland. Also die drei sind drin.
Oh krass.
Die drei stehen sogar vorne drauf. Und William Grant & Sons, eine relativ alte Flasche, glaube ich, haben wir hier schon mal probiert gehabt. Wollte mal wieder probieren, hatte ich irgendwie heute Lust drauf.
Dann sollten wir die Grants mal anschreiben, dass die doch bitte auf ihre aktuellen Blends auch bitte draufschreiben, was drin ist. Ja. Finde ich doch ganz gut, wenn sie das früher schon gemacht haben.
Ja, eigentlich ganz cool, ne? Hier hinten steht noch ausländisches Erzeugnis, 43 Volumensprozent. Und ansonsten scheint das eine Flasche, weiß nicht, aus Frankreich oder so zu sein. Ich habe keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, steht hier schon ein bisschen rum, hatte ich heute Lust drauf, habe ich mitgebracht. Hat einen wunderschönen Schraubverschluss, also einen der schönsten, kannst mal, wenn du den selber mal aufdrehst, der ist glaube ich, ein Metallschraubverschluss oder so, der aber aus cool, also ziemlich gut ist. Wie so ein, eigentlich kenne ich solche nur von japanischem Whisky.
Ja.
Also relativ hochwertig.
Ja.
Und dann schauen wir einfach mal, würde ich sagen.
Nein, wenn solche alten Whiskys nicht nach Seife schmecken, sind die eigentlich immer gut.
Und der schmeckt nach Seife. Ich glaube, ja.
Riecht aber nicht nach Seife.
Der riecht null nach Seife, aber wenn du es auf der Zunge hast, dann hast du, also deswegen will ich nochmal probieren, ob er sich eventuell verändert hat. Das war eine kleine Seifenbombe.
Nach dem dritten Glas schmeckt er dann gut.
Das weiß ich nicht. So weit will ich heute gar nicht kommen.
Nein, das sagt man doch aber so irgendwann.
Ja, aber die Nase ist fantastisch auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist OBF und Frucht und Holz und alles dazwischen irgendwie. Insofern können wir noch kurz stehen lassen und dann schauen wir mal weiter. Was war so los in letzter Zeit? Wir haben uns vor 2 Wochen das letzte Mal gesehen, vor den Osterferien, beziehungsweise vor Ostern. Ich habe pünktlich, da war ich sehr stolz auf mich, die letzte Folge am Ostersonntag um 23.59 Uhr hochgeladen. Sehr also war es noch Ostersonntag. Und steht aber dann damit überall drin als
Sonntag-Release.
Ja. Mhm. Sehr gut. Pünktlich hochgeladen. Ich habe gar kein Feedback bekommen. Und was ich witzig fand, als ich geschaut habe, dass aber bevor die Folge released wurde, haben wir ja ewig nichts hochgeladen. Und
4 Wochen oder so,
3 Wochen. Ja, ne? Und die Menschen haben offensichtlich ganz, ganz viel unsere alten Folgen gehört, denn wir waren zwischendrin irgendwie wieder auf Platz 16 oder so der Podcast-Charts, wo ich gesagt habe, krass, was ist denn hier los? Obwohl wir gar nichts hochgeladen hatten, ja, relativ lange. Deswegen Grüße und Dank geht raus an euch, dass ihr offensichtlich auch die alten oder älteren Folgen hört und immer mal wieder so zwischendrin reinhört. Ich bekomme ab und zu mal eine Mail, wo mir Leute berichten, ich habe euch jetzt erst entdeckt und habe in den letzten 2 Wochen 50 eurer Folgen gehört.
Also wenn wir nicht performen, performen unsere Hörer, meinst du?
Ja, das auf jeden Fall.
Sehr gut, sehr gut.
Nee, insofern vielen, vielen Dank dafür. Whisky World.
Also ich habe mich ja über Ostern im Besonderen um Eierlikör gekümmert.
Erzähl mal.
Na, ich war ja wie jedes Ostern segeln in so einer größeren Gruppe von etwas über 30 Leuten, von denen würde ich sagen 25 im eierlikörfähigen Alter sind. Und deswegen, also über 18.
Weißt du, was geil wäre, wenn du nächstes Jahr für Ostern allen einen Eierlikörpass machst und nur wer einen Eierlikörpass hat, darf auch Eierlikör trinken.
Plus Bändchen.
Ja,
genau. Ihr dürft das Band gegen den Pass gegen ein Bändchen eintauschen. Nein, ist auf jeden Fall so, dass da entweder man kauft Eierlikör, aber das ist sozusagen die untere Stufe, wer was auf sich hält, bringt eigenen Eierlikör mit. Und man hat dort halt Eierlikör aus auf Basis von Rum, auf Basis von Korn, auf Basis von Wodka und so weiter. Also reinen Alkohol, ne, also Destillat irgendwie. Man hat welche, die sind sehr vanillelastig, welche, die sind sehr eierlastig. Keine Ahnung, was weiß ich. Ne? Verschiedenste Rezepturen werden da getrunken. Und da gehen so einige Liter durch an so einem Wochenende mit den ganzen Leuten.
Und dann kommst du wieder und das hast.
Das ist unheimlich lustig, wenn man sozusagen, so viele Eierliköre probiert. Also mehr, als ich normalerweise in 5 Jahren trinke, verkostet man da an einem Wochenende.
Ja.
Und vor allen Dingen der Osterspaziergang am Sonntag, da gehen dann alle los. Das ist ein 2-stündiger Marsch. Und da wird dann an jeder Hunde, hätte ich fast gesagt, an jeder Ecke angehalten und erstmal gestoppt. Dann holt man die Schokobecher und die Waffelbecher raus. Dann holen alle ihre Buddeln aus dem Rucksack und dann, den habe ich noch nicht probiert.
Ich stelle mir gerade vor, wie da einer einen Berner Sennenhund mit hat und der hat ein Eierlikörfässchen um.
Das wäre die Rettung sozusagen, ne, für Leute, die das unterwegs nicht schaffen und noch irgendwie was brauchen. Aber wie gesagt, das war sehr lecker. Welche mit viel Alkohol, wenig Alkohol. Also es war wirklich ganz interessant. Und die Erkenntnis des Wochenendes ist, Eierlikör, der selbstgemacht ist, schlägt jeden. Also, nee, andersrum. Jeder selbstgemachte Eierlikör schlägt gekauften.
Nein.
Jeder. An dem Wochenende.
Okay, an dem Wochenende, weil ich wollte gerade sagen, also ich trinke eigentlich keinen Eierlikör.
Dann kannst du das auch nicht beurteilen.
Und ich habe in den Osterferien so viel Eierlikör getrunken wie in meinem ganzen Leben noch nicht.
Ich habe 4 gekaufte und 7 selbstgemachte probiert.
Okay, was ich sagen muss, wir hatten einen gekauften, meine Mama hat uns den schon zu Weihnachten geschenkt, hat gesagt, das ist der Shit. Da dachte ich mir so, okay, Eierlikör ist jetzt nicht so mein Ding, aber meine Partnerin mochte den auch, denn die hatte den da mal probiert und da gab es natürlich direkt eine Flasche Eierlikör zu Weihnachten. Und der lag so lange jetzt bis Ostern bei uns im Kühlschrank. Ich meine, die Flasche war noch zu, nicht geöffnet, hält sich, kein Problem. Und ich war schon irgendwie skeptisch, als ich den aus dem Kühlschrank geholt habe. Das war nicht mehr flüssig. Das war fest. Mhm. Ja, also ich glaube, man muss den erstmal antauen lassen, gefühlt. Ja, so ein bisschen Wärme bekommen lassen. Das war eher für mich Konsistenz vom Pudding, was da drin war. Da habe ich aber probiert und es war so unfassbar gut. Also das war ein in Thüringen von einem kleinen Bauernhof hergestellten Eierlikör. Hier in Leipzig gibt es Weinhandlungen.
Das würde ich jetzt aber unter selbstgemacht noch irgendwie oder Craft oder sowas.
Der wird hier in Leipzig in der Weinhandlung verkauft.
Ja, das ist,
ganz schön überrascht.
Okay.
Und ist halt bei meiner Mama in der Nähe, fand ich erstmal sehr lecker. Und dann waren wir jetzt auch, wir waren eine Woche in Österreich, da hatten die Bekannten von uns, die dort mit waren, auch selbstgemachten Eierlikör mit und dort als Basisspirituose Likör 43, was auch spannend war, war auch gut. Ja, also von daher, die waren beide nicht so übel. Und was auch interessant ist, wir waren auf einem Bauernhof dort und die haben Nandus. Das ist so eine Vogelart zwischen Emu und Strauß irgendwo dazwischen. Und ich glaube aus Südamerika. Und die haben Nandu-Eier. Und die machen auch Nandu-Eier-Likör. Leider war der jetzt zu Ostern schon leer. Wir konnten im letzten Jahr probieren, da waren wir schon mal dort. Wir haben auch eine spannende Sache. Also andere Eier als Hühnereier verwendet. Ich weiß nicht, wie viel mal so ein Nandu-Ei sind. Wohl ein Nandu-Ei sind 12 Hühnereier. Da reicht dann eins.
Sie fragen, wie groß das Eigelb ist, ne? Aber ja, klar, cool.
Nimmt man für Eierlikör nur Eigelb oder auch Eiweiß?
Nur Eigelb.
Ich habe gehört, es geht auch beides.
Kann sein, dass auch beides geht. Die Rezepte, die ich kenne, sind nur Eigelb.
Ja.
Das mit dem Eiweiß macht man dann nachher die Bodybuilder.
Wenn ihr das hört und den Post bei Instagram seht, dann schreibt doch mal euer Lieblings-Eierlikör-Rezept unter dem Post.
Eine gute Idee. Also was ich noch vergessen habe, ist, weil du gerade die Konsistenz angesprochen hast, dass der eher fest war, also in dem die Tendenz war auch so, sag ich mal, eher flüssig bis hin zu dickflüssig. Stichfest gab es nicht, aber es gab auch schon Jahre, da haben Leute so Marmeladengläser quasi dabei gehabt und die ausgelöffelt. Ne, das ist dann so wie Pudding, wie du das
sagst. Spannende Sache, die du da erwähnst.
Diesmal aber nicht.
Es gibt inzwischen extra für Eierlikör, anstatt von diesen Schoko- oder Waffelbechern, gibt es Eierlikör-Schleckschalen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Das heißt, da haben sich irgendwelche Töpfer hingesetzt und haben gedacht, so Mensch, na klar, Eierlikör muss man so ausschlecken und haben jetzt quasi ein Glas oder einen Becher oder eine Schale entwickelt. Die hat einen kleinen Stiel, dass du so wie so ein kleines Likörgläschen in der Hand halten kannst. Und dann ist das ein sehr, sehr flaches Gefäß, dass du halt das mit der Zunge ausschlecken kannst. Für alles gibt es eine Marktlücke, ja? Auch für Eierlikör.
Auch für Eierlikör. Das ist natürlich der Nachteil, ne? Wenn du da mit deinem Schokobecher da stehst und dann musst du schnell 3 Eierlikör trinken, weil das Ding schmilzt ja auch zwischen deinen Fingern. Und du hast ja keinen Bock, mit jedem Eierlikör noch, weiß ich nicht, 30 Gramm Schokolade zu essen, ne?
Könntest du einen selbstgemachten Eierlikör von einem verporten unterscheiden?
Ja, glaube ich schon.
Ja?
Würde ich denken, ja. Also ich hab ja wie gesagt, es gab Pott, das ist schon so ein halbguter.
Pott ist Rum?
Genau, ist ja auch auf Rumbasis. Also ich fand das nicht lecker. Und dann gab es noch so ein, auch aus Sachsen, so eine Supermarktmarke aus Sachsen, keine Ahnung, wahrscheinlich so ein 10-Euro-Eierlikör. Keine Ahnung, schmeckte auch nicht, schmeckte sprittig. Und irgendwas Drittes gab es noch, habe ich jetzt vergessen. Aber das ist, wie gesagt, die haben alle nicht so gut geschmeckt. Man konnte die irgendwie auch trinken, aber wenn du dann die selbstgemachten probierst, egal ob die aus Rum, aus Wodka, aus Korn waren, die waren alle besser. So. Wobei ich Rum nicht so gerne habe im Eierlikör, habe ich festgestellt. Ich mag eher die Kornbasis.
Kann ich mir vorstellen. Ich überlege gerade, was da noch cool wäre als Basis.
Na, ich habe ja eigentlich gedacht, ich würde mal Puccin nehmen, rauchigen Puccin und damit mal was machen. Aber ich weiß nicht, ob Rauchen, man muss das mal ausprobieren, ob das schmeckt.
Wir haben doch noch den New Make.
Wir haben auch noch New Make von Bunner oder diesen Einjährigen oder sowas. Das könnte man auch machen.
Nee, nicht den, der ist ja peated, aber ja, genau. Den New Make vom Aaron.
Ja, den haben wir auch noch. Ich würde aber, glaube ich, am liebsten mit peated probieren.
Ich habe auch noch Waterford New Make.
Weil, ja, der ist ja sehr krawallig, der Aaron, ne? Das ist so ja nicht so der Genuss. Ja,
der ist sehr, der Aaron, der New Make, der war super Papaya und so ein Kram.
Ja, aber ich glaube, der sehr ist nicht fruchtig. So drinkable. Also wie gesagt, beim Puccin, den rauchigen Puccin jetzt von Mickel zum Beispiel, da habe ich ja noch zu Hause was von, da, also eine halbe Flasche, da habe ich gedacht, das probierst du mal aus, habe ich aber diesmal nicht
geschafft. Würdest du das echt für Eierlikör opfern?
Für die Wissenschaft.
Okay, ja, wie gesagt, das wäre mir tatsächlich...
Und ich opfere ja nicht, weil wie gesagt, die Leute geben sich da alle viel Mühe, machen da vorher...
Ja, das stimmt,
wie gesagt,
eine
Familie bringt da 3,5-4 Liter immer jedes Jahr mit, ne? Und
das Alter.
Ist am Wochenende alles leer.
Und ihr seid da segeln.
Ja, aber du trinkst ja nicht beim Segeln, sondern du trinkst dann abends oder eben, wie gesagt, beim Osterspaziergang, dann morgen, vormittags. Dann bist du ja nachmittags erst wieder segeln. Ein paar Eierlikör ist ja noch nicht weiter wild. Du trinkst ja nicht 5 Bier dazu, sondern halt nur Eierlikör. Bei diesem Spaziergang. Du läufst da halt um den See 2 Stunden lang. Da bist du danach auch nicht betrunken oder irgendwas.
Ist ja eher eine Süßigkeit.
Genau.
Eierlikör.
Es ist Ostern halt. Es gehört irgendwie dazu.
Was ich,
da empfehle ich noch den aktuellen Podcast von der letzten Runde oder die vorletzte Folge, ich weiß gar nicht genau. Die haben auch das Thema Eierlikör natürlich zu Ostern und da geht es auch um Cocktails.
Auf Eierlikörbasis?
Mhm.
Oder um so Eggnogs und so ein Kram?
Es ist ja, glaube ich, die reden über alles, was es so gibt. Ne? Und unter anderem ist da zum Beispiel Eierlikör mit Sprite oder mit Limonade. Und ich habe das beim Jörg Meyer schon mal gesehen, der hatte auch mal Eierlikör mit so einer Grapefruit-Schwepps. Als Highball quasi.
Ja, ich erinnere mich.
Also Eierlikör, Zitronensirup, also Zitronensaft, ausgepresste halbe Zitrone.
Flockt das nicht?
Das sieht scheiße aus, aber schmeckt gut. Alle sagen, es schmeckt gut. Aber das Glas sieht nachher aus wie
ekelhaft. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie.
Das, so richtig ausflockt tut es nicht, aber es klebt, es verbindet sich nicht so richtig.
Ich habe gerade überlegt, ob man Eierlikör auch ohne Eier machen kann und indem man einfach diese gezuckerte Kondensmilch nimmt. Und
es gibt auf jeden Fall Rezepte, die Sahne dabei haben, welche ohne Sahne, manche mit Kondensmilch. Also gibt es auch verschiedenste Rezepte. So, die sind längst nicht alle gleich. Zuckermengen sind verschieden.
Mir ist es tatsächlich manchmal zu süß. Ich glaube, so ein Eierlikör, der nicht so ganz so süß ist, wäre, glaube ich, ganz geil.
Manche nehmen Vanillezucker, manche wollen diesen Vanillegeschmack nicht drin haben und nehmen halt keinen Vanille, also nehmen normalen Zucker. Also das ist wirklich, da gibt es...
Ich glaube, weißt du, was geil kommt?
Eine Familie, die hat so einen extrem vanilligen gehabt, da waren noch so Vanillestangen drin, ja, und so in der Flasche. War auch lecker, aber...
Ich glaube, mit Contro oder so wäre das geil, dass du so einen Orangentouch reinkriegst.
Ja.
Da hätte ich Bock drauf.
Ein bisschen Contro drin kann ich mir auch gut vorstellen. Hat auch genug Alkohol.
Mhm. Ja, wie heißt die Spirituosenart? Da gibt es doch einen Namen für.
Orangenlikör?
Ja, ja, dafür gibt es einen Namen. Ja, egal.
Wie heißt der Orangenlikör? Orangenlikör?
Nee, dafür gibt es einen Namen. Egal.
Irgendwas Französisches?
Wahrscheinlich. Gibt es ja so unterschiedliche Orangenlikör.
Es gibt den Grand Marnier und dann gibt es noch, wie heißt nochmal dieser, der auch in der Cocktails meistens drin ist. Orangenlikör.
Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich
nicht. Fällt mir gerade nicht ein. Mit S irgendwas. Und dann gibt es noch Curaçao.
Ist auch ein Orangenlikör. Genau, Curaçao gibt es noch. Das ist aber so ein irgendwie anders hergestellt wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Wenn man in Margarita keinen Contro reinmacht, was macht man dann rein? Ich vergesse das immer, wie das heißt. Habe ich aber auch eine Flasche in der Bar stehen.
Pierre Ferrand. Nee, ist das sowas? Nee,
das ist Cognac.
Ach so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Werden wir rausfinden.
Werden wir rausfinden.
Irgendwo stand hier mal ein Cocktailbuch, da steht das bestimmt drin. Da hinten steht's.
Wieso fällt mir das jetzt gerade nicht ein? Ist trockener, ist nicht so, nicht ganz so süß. Schmeckt ein bisschen künstlicher.
Oh, das klingt, ah, nee, als das klingt nicht gut.
Contro. Nee, ich finde es nicht, Contro finde ich auch besser.
Contro ist mir immer ein bisschen zu süß, aber im Cocktail ist geil.
Genau.
Müssen wir mal wieder machen, wir müssen mal wieder eine Cocktailfolge machen. Ich habe leider kein Eis da, muss ich erst wieder besorgen. Ich muss erst Platz im Gefrierfach
schaffen. Du hast hier ein Biertasting am Start, du hast dir Whisky hingestellt, ist auch immer mal gut, Tim.
Das stimmt.
Cocktail machen.
Ja, aber jetzt müssen wir irgendwann mal wieder machen.
Da habe ich auch schon eine Idee.
Jetzt wird es wieder Sommer, da habe ich eigentlich Bock drauf.
Mhm.
Es wird mal wieder Zeit, tatsächlich was Spannendes zu machen. Und es gab ja im letzten Jahr diesen spannenden Jörg Meyer Nika Days Cocktail mit Orangen, nee, Wassermelonen Likör und
den grünen?
Ja.
Den habe ich probiert beim Meyer.
Der soll ganz gut sein.
Der ist lecker.
Ja, da ist Verjus dran, also das ist quasi ein kurz vor Essig, Weißwein, alkoholfreier Saft, also so unvergorener Traubensaft, glaube ich, der aber nicht so richtig süß ist. Irgendwie spannende Sache. So ein bisschen Richtung, ja, säuerlich trocken. Und dieser, wie heißt denn dieser Melon?
Ja, ich weiß gerade auch nicht, aber ich habe, ja, weißt du, das ist so, du liest das Rezept
Gift auf der, grün.
Genau, du, ne, liest,
und Nika Days ist dran.
Du liest das Rezept auf der Karte und du weißt, das musst du hier probieren, weil du wirst dir diese Zutaten nie kaufen.
Ich habe genau deswegen tatsächlich, habe ich mir auch den gleichen Verjus, den Jörg Meyer verwendet hat, habe ich mir bestellt. Das Problem war Sommer und wir hatten Freunde zu Gast und da war eine Person dabei, die keinen Alkohol getrunken hat oder keinen Alkohol trinkt. Und da haben wir die Flasche Verjus einfach so gekillt, weil es einfach so lecker war.
Aber das ist dann kein Problem.
Ja, ich habe dann aber nicht nochmal neu bestellt. Ja, und ich habe auch nicht diesen Midori, heißt der, glaube ich.
Midori?
Ja.
Das ist ja, das waren so, Midori, so funky Zutaten und ich habe immer nur gedacht, ja, okay, das musst du jetzt hier probieren.
Ja.
So, das war so. Ich war ja im letzten Jahr doch 3-4 Mal in der Bar, weil ich terminlich in
Hamburg war. Ich war da noch nie. Ich war noch nie.
Dann die Folge mit dem Jörg, da habe ich allerdings getrunken an dem Abend, an dem Tag.
Das ist mir noch nie passiert, dass ich da hingekommen bin. Wir waren auch selten in Hamburg.
Ich habe jetzt mich mit meiner Frau wieder für Hamburg was rausgesucht. Und zwar hat der Künstler, den wir sehr gerne mögen, Tristan Brusch, spielt in der Elbphilharmonie.
Gästeliste?
Nee, wir haben die Tickets gekauft. Wir leider nicht Gästeliste, wir haben die Tickets einfach gekauft.
Das habt ihr richtig gemacht, das ist auch schön. Das ist aber cool.
Genau, wir wollten, das Lustige ist, wir waren im, weiß ich gar nicht, Januar, Dezember, wir waren auf jeden Fall, haben so ein Hamburg-Wochenende gemacht vor kurzem, von so Vierteljahr, halben Jahr. Und wollten da unbedingt eigentlich auch uns die Elbphilharmonie angucken und da vielleicht irgendwas besuchen, so egal was, Hauptsache du kommst mal rein, aber es lief nur Quatsch, ne? Also nichts, wo ich gesagt hätte, da will ich rein. Und deswegen haben wir das nicht gemacht und jetzt kommt, siehst du das, und das ist im November oder im Dezember, ich weiß gar nicht
genau. Das ist doch schön.
Nee, genau, stimmt gar nicht. Hier, 22. oder 21. Dezember. Und ist an einem Samstag und dann machen wir Wochenende kurz vor Weihnachten.
Cool.
Überlassen wir die Kinder sich selbst, beziehungsweise den Schwiegereltern. Und sind dann nochmal kurz vor Weihnachten nochmal weg.
Das ist schön. Das klingt gut.
Ja.
Genau.
Herrlich.
Herrlich. Ich habe gerade mal probiert.
Das mache ich jetzt auch.
Der Grants ist gar nicht so, es ist vielleicht nicht seifig. Es ist vielleicht, also die Nase ist fantastisch. Ist einfach alt.
Super, die Nase ist wirklich schön.
Es ist leicht seifig, aber da ist irgendwas anderes. Ich glaube, es ist das Holz, was sich so weit zersetzt hat. Es ist schon funky irgendwie. Vom Aroma her. Und vielleicht ist es auch irgendeine, nee, ich glaube, es ist irgendwas Holziges, irgendwas vom Holz. Das
ist aber auch Seife.
Ne? Das ist Seife, ist dabei auf jeden Fall.
Und ich glaube, dieses fruchtige Bier pusht den.
Ich glaube, das fruchtige Bier nimmt da was weg, weil der war vorher schlimmer. Okay.
Also ich glaube, nach dem dritten wird es dann gehen.
Ja.
Ja, die Eiche beißt auch ein bisschen, ne?
Ja, der hat ganz schön. Vielleicht ist es auch einfach das Alter. Ne? Ich meine, das ist so eine ganz alte Flasche mit so einem einfach, also es ist wirklich wie, habe ich am Computer gedruckt, Label und hier draufgeklebt. Ja, okay, ein bisschen so.
Aber so gerade ausschneiden kannst du nicht.
So Fake Gold.
Ist nämlich ein rundes Label vorne.
Ja, oval. Ja.
Rund? Oval ist doch auch rund.
Nee, rund ist rund heißt und keine oval Ecken. Ist oval.
Rund heißt doch nur, dass es keine Ecken hat, oder?
Ach, nee, ich glaube rund, okay.
Heißt rund immer ein Kreis?
Für mich ist rund ein Kreis und oval oval.
Okay. Also eine Runde beim Autorennen ist nicht rund, die ist eckig.
Die ist aber auch nicht keine oval.
Ahnung. Ich habe nicht gesagt oval, ich habe rund gesagt.
Vielleicht heißt rund nur, dass es durchgehend. Oh Gott, da wäre aber auch ein Quadrat.
Lass uns bitte, rund, keine, lass uns bitte keine semantische Diskussion.
Die Quadratur des Greises. Des Greises oder des Kreises? Des
Greises. Das bringt uns in Teufelsküche, wenn wir hier anfangen, über sowas zu diskutieren.
Warum?
Weil dann die Leute irgendwann einpennen, weil wir hier eine Dreiviertelstunde nur über Begrifflichkeiten sprechen und Deutungen.
Aber hey, ich meine zum Beispiel, weiß nicht, wer ist der Typ von Götterfunken? Der macht ja sowas auch.
Ja, aber der liefert Bilder dazu, deswegen pennen die Leute wahrscheinlich nicht ein, weil der immer noch
opulente, der hat inzwischen sogar geile Serienauftritte, hast du das gesehen?
Nee.
Ich überlege gerade, wie diese Serie heißt, von diesen zwei Jungs.
Ich dachte, der wäre so krank und macht nichts mehr.
Keine Ahnung, auf jeden Fall Daniel okay. Beutner.
Ja, genau, der Beutner, genau. Ja,
der war in dieser einen Serie mit dabei, super witzig, da haben sie den besucht.
Okay,
das ist, glaube ich, so ein YouTube-Format oder ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Fleischwolf heißt das oder so. Ich weiß es nicht genau.
Ich dachte, der hat auf gesundheitlichen Gründen das irgendwie komplett runtergefahren.
Das kann sein. Weiß nicht, ob der noch. Also, ich habe das tatsächlich gar nicht so verfolgt, was der gemacht hat. Das liegt nicht an ihm. Das liegt einfach daran, dass ich gar keine Zeit habe, so großartig YouTube-Videos zu gucken. Ab und zu schaue ich mal, wie gesagt, bei Sascha rein oder bei André.
Also, ich habe Zeit.
Alles andere findet gar nicht statt. Tatsächlich. Ne? Also ich habe, glaube vorgestern, das war Sonntag, da habe ich wirklich, ich habe so ein richtig, kennst du das? Ich war richtig froh, dass es geregnet hat den Sonntag. Dann konnte ich den ganzen Tag einfach zu Hause chillen, habe mal nichts gemacht, wirklich so gar nichts. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal seit bestimmt 4 Jahren oder so mir ein Achtel Video von Pat Hock angeguckt.
Oh, der macht aber auch, glaube ich, nichts mehr. Da habe ich auch lange nichts gesehen, oder?
Ja, aber das, noch? Der hat ja jetzt irgendwie so eine neue Abfüllung rausgebracht mit okay. dem Thilo Schnabel.
Ach,
und das hat er da wahrscheinlich irgendwie promotet.
Der hat doch, das ist doch irgendwie lustig, der hat doch so ein...
Ja, Label falsch.
Wo die Zähne irgendwie fehlen oder irgendwie sowas.
Der hat einen Wikinger da drauf geklebt und das ist ein Artmore. Oder sowas.
Ja, aber dem Wikinger fallen doch irgendwie die Zähne aus, weil das irgendwie verrutscht ist, das Bild irgendwie.
Ich habe keine Ahnung.
Das habe ich irgendwie gehört.
Auf jeden Fall hat er da eine Abfüllung rausgebracht und da hat es mir das irgendwo reingespült und da habe ich dann den mal wirklich seit langem mal wieder angesehen. Muss mal schauen, eins hat Sprudel und eins nicht. Pech gehabt.
Ich habe das mit Sprudel natürlich erwischt.
Ist ein neues Glas?
Ja, ist gut, ich mache das hier so.
Ja.
Entsprudel das jetzt.
Ja. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, da habe ich seit langem mal wieder so rumgeschaut, was es so gibt. Da bin ich dann mal bei Sascha hängen geblieben und habe dann erstmal diese ganzen neuen Funktionen bei YouTube entdeckt, die es wahrscheinlich schon seit 10 Jahren gibt, aber dass man jetzt Videos hypen kann und so weiter. Und habe da erstmal
alle Hypes verballert,
die ich hatte. Wie funktioniert er? Wie gesagt, fand ich irgendwie spannend. Und das war das erste Mal seit langem, dass ich Zeit für sowas hatte.
Sehr gut. Ich bin ja jemand, der gerne mal, wenn er sich entspannt auf der Couch, abends oder auch mittags oder wie auch immer am Wochenende, dann mache ich Podcasts an oder mache YouTube-Videos an. Und dann liege ich dann so und dann höre ich in der Regel nur zu. Ich guck da selten hin.
Ja.
Weil da passiert ja eh nichts. Also die Visualität von einem Whisky-Verkostungsvideo, ob das nun der Sascha ist, ich meine, die geben sich viel Mühe mit ihrem Studio, das will ich gar nicht bestreiten. So Tim, jetzt bringst du mich aufs Konzept. Was hast du denn da überhaupt? Stell doch mal vor, achso, ich glaube, ich möchte erstmal das Märzenbier probieren.
Okay.
Das war das Leichtere doch, oder?
Ja.
Tim hat mir nämlich gerade ein Ursaalfelder Märzenbier hingehalten oder ein Guinness. Und ich liebe ja Guinness, auch das aus der Dose, super lecker, aber ich würde natürlich auch einen Saalfelder probieren. Na, was wollte ich jetzt sagen?
YouTube-Videos?
Genau, ich brauche den Ton, das Bild da nicht, ne? Auch wenn die sich natürlich der eine mehr, der andere weniger ja. Mühe geben mit ihrem Studio und allem, aber ich gucke da eh nicht hin. Mhm. Weil die sitzen da und schnüffeln an einem Glas. So, deswegen.
Ja, die Fratzen kennen wir eh alle.
Ja, ich kenne die Gesichter, also
die Gesichter und da passiert man,
halt nichts. Nicht so, ja. Das ist halt so nicht
spannend. Das stimmt.
Aber und dann liege ich dann da, habe die Augen zu und entspanne und höre mir so Gedudel an.
Ja,
so.
Das mache ich auch manchmal, das stimmt.
Ja, das ist nicht so, dass ich dann, ich gucke dann, und das Gute ist, ich will ja, wenn ich jetzt mich zum Beispiel mittags mal eine halbe Stunde auf die Couch lege, will ich ja nicht pennen richtig.
Ja.
Ich will ja nur so kurz mal, wenn die Dinger dann irgendwie zu Ende sind und dann peng kommt die Werbung. Nach 10 Minuten oder 12 Minuten oder 15 Minuten fände ich Mr. Z, kommt so ein lauter Werbeblock und mich immer spätestens dann wieder wach.
Eigentlich gut. Guter Powernap.
Ja.
Ich mache das bei...
Also was nicht heißt, lieber Sascha, weil der hört uns ja ab und zu, dass ich immer bei deinen Videos penne.
Nein, aber du entspannst bei den Videos. Ich
entspann dabei.
Genau. Und ich mache das auch bei Saschas Videos oder bei Andres Videos. Ich mache das anders. Ich habe kein YouTube Pro-Abo oder wie man das nennt. Premium. Entschuldigung, YouTube Premium Abo. Ich
auch nicht.
Und aber wenn man YouTube Premium hat, kann man ja. Wow! Bügelverschluss. Da kann man ja die Videos auch hören, ohne dass der Bildschirm des Telefons angeschaltet sein muss. Und um das zu umgehen, wenn ich Auto fahre und trotzdem sowas hören möchte, dann lege ich einfach das Telefon verkehrt rum irgendwie auf dem Beifahrersitz und mache mir dann trotzdem so ein Video an und dann läuft das und dann höre ich das genauso wie ein Podcast, aber eben beim Autofahren.
Das Problem ist, bei meinem Handy, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, es wird halt durch die, also ich habe das in der Regel dann ja, ich habe eine Navi an im Auto über mein Handy, ich habe das Ding angeschlossen, also über USB und es wird dann sehr heiß, wenn das Display auch noch die ganze Zeit an ist.
Das ist bei mir nicht so. Ich bin mit Bluetooth verbunden und ich habe, ja, wenn ich...
Bluetooth verbunden bin ich auch, aber nur, ich lade ich, ja über Kabel, lade ich ja Strom.
Ja, aber das, also wenn ich auf Arbeit fahre, da fahre ich irgendwie...
Okay, ich fahre ja immer
25 Minuten.
Okay.
Und da ist das, also ich höre auch nicht länger dann.
Ja, okay, das verstehe ich, weil ich höre ja viel Hörbücher und Podcasts und sowas im Auto, wenn ich nicht telefoniere. Ja, ja. Weil ich telefoniere, weil das mache ich mit einem anderen Handy, aber ich auf meinem privaten Handy habe ich halt die Navi drauf, also Google Maps und eben dann Podcasts. Und wenn ich dann aber YouTube anmache, dann wird das Ding zu heiß. Dann schaltet er sich manchmal sogar ab.
Das sagt es, bei mir steht dann immer hier sowas wie, möchten Sie die Leistung Ihres Smartphones verbessern, dann trennen Sie es bitte von der Stromversorgung.
Irgendwann geht es einfach aus. Habe ich auch schon.
Ja, aber das ist dann, wenn es wirklich zu heiß wird.
Genau.
Alter, was hast du für ein Telefon?
Nee, aber das ist Sonnenschein ins Auto, hier passt man gerade nicht auf, Display ist an, es wird halt warm. Kabel dran, lädt mit voller Hütte aus dem Auto.
Das kann ich weiß, was du meinst, aber wie gesagt, so lange bin ich da irgendwie nicht unterwegs, dass da sowas passieren könnte, wenn das Display an ist. Also, von daher.
Ja, ich fahre morgen früh nach Bremen und da bin ich 4,5 Stunden unterwegs am Stück. Mhm. Ja, und da werde ich auch irgendwie ein Hörbuch oder Podcast hören, aber auf jeden Fall nicht YouTube, weil eben halt Display an. Weil so kann ich das Handy ausmachen beim Podcast und dann dudelt das halt. Aber es ist ja auch irgendwie krass, weil momentan ist viel los. Ich komme da gar nicht zu. Manchmal schmeiße ich auf Spotify eine Platte an und ich komme zu Track 3 und bin dann schon irgendwie 4 Stunden unterwegs, weil ich jetzt halt irgendwie telefoniere. Weil gerade viel zu tun. Mal gucken, wie das morgen so wird.
Inwiefern?
Na, die Fahrt, weil ich nach Bremen fahre morgen.
Ja, ja.
Und ob ich dazu komme, was zu hören oder ob ich die ganze Fahrt telefoniere. Mhm. Ja, du, es ist doch so. Es ist ja im Endeffekt auch produktive Zeit und es ist ja eigentlich nicht verkehrt, wenn man da ein paar Sachen klären kann unterwegs.
Das stimmt, eigentlich ist das zumindest, also man könnte es ja als Arbeitszeit abrechnen, wenn man
das ist bei mir auch Arbeitszeit, nur
seine ganzen Telefonate da reinlegt.
Wenn ich ein Kfz führe, ist es Arbeitszeit.
Ja, stimmt eigentlich. Wenn du selber fährst, auf jeden Fall.
Genau, wenn du Beifahrer bist, ist es keine Arbeitszeit.
Oder zur Hälfte nur,
weil ohne die Arbeit wärst du unterwegs. Weiß ich nicht, passiert bei mir nicht, aber dann kann ich das auf jeden Fall nicht voll anrechnen als Arbeitszeit. Aber sei es drum, also das ist auf jeden Fall so und da. Ich fahre übrigens nach Bremen.
Mit P.
Mit P nach Bremen. Und besuche aber weder den Leon noch irgendwie den André oder sonst irgendwen. Der da. Bremen ist ja wie eine Whisky-Stadt. Ne, durch.
Naja, ja.
Unseren Distributor aus Stur.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie weit das von Bremen weg ist oder ob das zu Bremen gehört. Ist
um die Ecke.
Ich habe keinen Plan.
Klebt quasi dran.
Okay. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Mir brannte es auf dem Lippen. Ach, heute. Hast du das gesehen, dass die Thompson Brothers jetzt auch so ein Exclusive-Fass von Talisker bekommen haben?
Also auch so heißt, es gab ein Talisker Exclusive Fass, was der
Sherry Cask,
15 André Jahre. Haberecht erzählt hatte, genau. Ein 15 Jahre altes Originalabfüllungsfass, Single Cask von Talisker, was, wo sich keiner daran erinnern kann, wann es das mal gab. Gab es bestimmt mal, aber lange nicht.
Ja.
Und es hat so ein englischer Weinladen bekommen.
Ja.
Und jetzt haben die Thomson Brothers eins bekommen. Mhm. Ist bestimmt schon ausverkauft.
Soll ich mal schauen? Also ich sehe es
nur. Ja, Single Cask, 200, 300 also Flaschen.
Den Club joinen.
Das sollte eigentlich weg sein. Aber
240.
240, sag ich jetzt, 200, 300 Flaschen.
Okay,
ja. Irgendwie sowas war. Geht's einfach nur so, was ein Single Cask so hat.
Ja.
Port Cask war es, glaube ich, ne?
Refill American Oak mit viermonatigen Port Seasoned Hogshead Second Fill Finish.
Okay.
Naja, Port ist, glaube ich, manchmal ganz schön stark.
Das wissen wir ja,
als,
wie stark Port ist.
Als Finish. Und von daher ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass das Second Fill ist und hier tatsächlich nur für vier Monate. Und wenn das ja da irgendwie, das, weiß nicht, ob sie vielleicht zwei Hoggies ineinander gekippt haben, dass es wieder ein volles ergab oder so. 15 Jahre alt und 140 Pfund hat das Ding gekostet.
140?
Ja.
Das ist aber günstig.
Ja, ich glaube hier 57, knapp über 57 Volumenprozent steht hier drauf.
Also da hätte ich jetzt von 250 oder sowas getippt, Euro.
Ja.
Also 140 Pfund bezahlst du doch für so einen 10-jährigen Talisker. Im Monster Batch, wenn es ein Special Release ist, oder?
Ja, die Special Release ist auf jeden Fall. Ja, insofern irgendwie
der 15, ganz spannend. Der 15-Jährige damals, der war sauteuer. Den es mal gab vor ein paar Jahren.
Echt?
Ja. Weiß Special Release, der war bestimmt nicht billig. 100, also ich würde auch sagen, dass der 160, 170
Ja, so viel wird er schon gekostet haben, das stimmt. Ja, aber ich meine,
Kein Single Cask, ne, sondern einfach nur so ein.
Ja, sowas schlägt jetzt irgendwie häufiger wieder ein, weil, wie gesagt, ich meine, der Markt wird gerade mit Kleinlichs geflutet, was ich total Wahnsinn. Verrückt finde. Also es ist wirklich abgefahren, was da gerade überall rauskommt. Und irgendwie bekommt gerade jeder unabhängige Abfüller sein Kleinlisch-Fässchen. Der Thilo Schnabel hat heute einen Kleinlisch.
Zwei
Kleinlischs rausgebracht. Ich glaube, das ist ein Fass. Oder sind zwei Fässer, die dann einmal Port auch, ne?
Ich glaube, ein Bourbon-Fass und ein Portfass.
Genau.
Das richtig
ein First Fill Bourbon und ein Portfass. Hat mich dann schon wieder gar nicht interessiert. Also, weil irgendwie First Fill Bourbon Kleinlisch sind es jetzt alle gefühlt. Oder ja, Virgin Oak nicht, aber zumindest First Fill. Und es ist jetzt schon gefühlt für mich so, ja, ist jetzt okay, so 13-jährigen also, Kleinlisch brauche ich jetzt nicht mehr.
Jetzt will ich schon eine 15 davor stehen haben.
Jetzt werde ich gierig. Ich wollte gerade sagen, jetzt möchte ich 19 Jahre oder 20 Jahre unter 100 Euro.
Also, es gab ja von der SMWS, habe ich ja zwei oder drei Kleinlischs gekauft. Die immer so 9 oder 10 Jahre hatten, sehr hell, wenig Fass, ne? Und die waren, finde ich, alle gut, die haben mir alle gefallen. Mhm. Deswegen glaube ich, das waren eben fast stark Refill Hogsheads oder Refill Bourbon Barrels oder sowas, ne? Also wirklich ganz helle Dinger und die fand ich alle toll, 9 oder 10 Jahre, die fand ich alle gut. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass die weiterhin gute Sachen machen und dass auch diese 10, 11, 12, die jetzt rauskommen, auch gut sind.
Ja, viele sagen ja aber, dass Kleinlisch aktuell gar nicht mehr so geil ist.
Das kann sein. Das ist ja wieder auch schon ein bisschen her. Ne? So das ist ja auch schon wieder 3, 4 Jahre her, dass ich das letzte SMWS-Ding da mal gekauft habe. Keine Ahnung. Ich fand die auf jeden Fall gut.
Die haben ja irgendwie.
Ich kann die neuen jetzt gar nicht beurteilen. Muss man gucken. Die Kleinlisch Originalabfüllung hat ja ein neues Design. Da hat der Sascha auch ein Video zu gemacht und der sagte sauer, scharf. Der hat gesagt, was ist das? Der war völlig vor den Kopf gestoßen.
Die müssen irgendwann die Produktionsanlagen gereinigt haben. Und dieser wachsige Geschmack, der soll wohl ausschließlich von so einem Schmodder, der sich da irgendwo abgesetzt hat, weiß jetzt nicht in welchem Bauteil, irgendeinem Kondenser oder keine Ahnung irgendwas, hat sich da sowas angesammelt und wurde eigentlich nicht gereinigt. Und das hat aber dazu geführt, dass du diese Wachsigkeit hattest. Das haben sie irgendwann sauber gemacht oder ausgetauscht, keine Ahnung. Und seitdem soll das quasi nicht mehr der Fall sein und relativ neue Kleinlischse dementsprechend auch nicht mehr dieses wachsige, typische Kleinlisch-Aroma haben. Und man sagt ja jetzt schon, dass irgendwie wohl Diensten das neue Kleinlisch sein soll und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe jetzt keine super neuen, jungen Kleinlisch-Abfüllungen gekauft. Was mir aber aufgefallen ist, wir haben doch letztens zusammen in einer Podcast-Folge den Kleinlisch 10 von Signatory, den ich da hatte, so eine ganz einfache Silberdose mal aufgemacht, wo wir so gesagt haben, naja, okay, der muss ja noch wahrscheinlich, lass den mal ein bisschen stehen. Vorhin reingerochen, alter Schwede, da geht richtig was. Ja, dem musst du halt manchmal auch ein bisschen Zeit geben. Und vielleicht ist es auch einfach bei dem Kleinlisch 14, der jetzt rauskommt und den man vielleicht auch länger nicht probiert hat und der Geschmack hat sich geändert, vielleicht muss man dem einfach auch mal 2-3 Monate stehen lassen, dass der sich auch ein bisschen entwickeln kann mit ein bisschen Headspace drin und dann einfach mal schauen. Ich würde da jetzt nicht sofort die Flinte ins Korn werfen und die Brennerei verteufeln, sondern einfach mal schauen.
Ja. Ja, das ist ja sowieso, das probieren wir ja auch immer, nur bei diesen Diageo-Standardprodukten, die sind ja eigentlich designed für Aufmachen und Trinken und nicht für Aufmachen und 3 Monate stehen lassen. Also so ein Kleinlisch 14. Aber ja.
Ja, aber wer kauft denn bitte Kleinlisch 14 als Otto Normaltrinker?
Nee, ich wollte nur sagen, wenn du so eine Flasche hast und du hast da 50 Euro oder 40 Euro für ausgegeben, wie viel auch immer, dann machst du die auf und wenn du enttäuscht bist und 2-3 Rams rausgetrunken hast und das nicht besser wird, dann stellst du die erstmal ein halbes Jahr weg. Über den Sommer vielleicht, ne, dass die ein bisschen arbeitet. Dann holst du die zum Herbst wieder raus und dann kann die auch augenöffnend sein. Muss man halt gucken. Kannst auch Pech haben und die sind immer noch scheiße, aber dann weißt es halt.
Ja,
dann hat man halt auch, ne? Kann halt passieren. Dann kann man immer noch sagen, ich mache damit was mit einer Living Bottle oder irgendwie. Ich finde das alles nicht so schlimm. Es gibt auch immer mal Produkte, die nicht so gut. Das passiert dir bei Wein, das passiert dir überall. Bei Fleisch, was du kaufst, ist nicht immer alles nur Offenbarung, nur weil du Geld dafür bezahlt hast.
Ja, was halt dann cool wäre, wenn man vielleicht sowas auch einfach vorher im Laden probieren würde.
Ja,
das
wenn man
wäre das kann. Jetzt vielleicht wieder die Zeit dafür.
Wenn man das kann, wenn man einen Laden hat, wo man hingehen kann. Ne? Wenn
ja,
man
also wie gesagt, einfach Getränk. Also vielleicht ist jetzt auch so dieses, ich meine, jetzt muss man allem nicht mehr hinterherrennen und man kann jetzt vielleicht auch mal wieder eben, wird es ja auch jetzt die Zeit gut, in den Fachhandel zu gehen, im Fachhandel einfach zu probieren und sich vielleicht irgendwas Interessantes dort wieder mal zu kaufen.
Also du kannst ja auf jeden Fall von diesen 100-Proof-Dingern, da ist ja auch ein Kleinisch dabei, da kannst du auf jeden Fall jetzt mal ein Sample probieren und den dann wahrscheinlich noch irgendwo kriegen, weil der alle haben jetzt irgendwie 1-2 Kleinlisch, sind alle nicht so begeistert.
Ja.
Und dann kannst du jetzt wahrscheinlich entspannt auch mal da was probieren und sagen, ich kaufe nicht gleich die Flasche. Ja, aber wie gesagt, die 10-Jährigen, ja, ich würde mich jetzt auf eine 15 freuen oder eine 17. Das ist ja übrigens was ich gerade ganz spannend finde, dass dieses zwischen 15 und 18, dass du da einen krassen Preisverfall hast gerade und dass da eigentlich jetzt wieder die Sachen spannend werden von den Preisen her.
Alles Uhus.
Was meinst du mit Uhus?
Unter 100.
Achso.
Ja, die kommen jetzt alle wieder, selbst die Signatory-Vasen kriegst du inzwischen teilweise, kommt immer auf die
Ich muss alles Uhus, ja.
Kennst du nicht? Ich bin Beefy.
Ja, ja.
Ja, bis 40 und du bist schon Uhu.
Ich musste an einen Holländer denken, der auf so einem Whisky-Weekend dabei war und dann sagte jemand, hat einen Whisky gerochen und meinte, der riecht nach Uhu. Und dann hat der Holländer gesagt, hä, der riecht nach einem Vogel? Der kannte halt die Marke Uhu nicht als Holländer, gibt es wahrscheinlich da nicht oder so. Der hat halt Uhu als diesen
Leim.
Wildvogel, der hat den Vogel, genau, der hat den Leim gemeint und nicht den Wildvogel. Ne? Das war sehr lustig. Haben wir viel gelacht an dem Abend. Allein über diesen immer wiederkehrenden Gag mit dem Vogel aus der Flasche und sowas.
Das ist wirklich witzig.
Da musste ich gerade dran denken. Ja, aber das ist auf jeden Fall so dieses 15 bis 17, 18-jährige Zeug ist gerade überall relativ günstig bei unabhängig abgefüllten Whiskys. Was jetzt rauskommt, das ist alles wieder unter 100 und nicht mehr diese 10 Euro pro, wo du dann 150, 170 für sowas bezahlt hast. Jetzt kriegst du das für 80, 90. Und das ist natürlich schon ziemlich cool.
Ja.
Das finde ich auch wieder fair. Da kann man sowas auch wieder kaufen, finde ich.
Wenn nicht die Regale voll wären. Erreiche mir sein Glas. Das stimmt. Sind spannende Sachen, die es da irgendwie gerade gibt. Eine davon fülle ich dir hier mal ins Glas, auch wenn die relativ jung ist. fand ich die trotzdem relativ spannend.
Ich weiß auch warum.
Schönes Etikett.
Weil wir die Distillerie so mögen. Ich liebe die Distillerie. Ich finde, die machen so viel Scheiß, ne? Aber ich finde die trotzdem total gut.
Ja.
Ich könnte mich tot ärgern über das, was die bei der Originalabfüllung machen. Aber ich finde auch die Originalabfüllung oft ziemlich gut eigentlich.
Das Etikett mal an, ey, das ist so schön und cool gemacht.
Ja, das ist super nett gemacht.
Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr, sehr sympathischer, unabhängiger Abfüller.
Dann sag doch mal, was du jetzt gerade frisch für uns aufgemacht hast.
Als würden wir hier ein Marketing- oder einen Kooperationsvertrag mit Alba Import haben, haben wir nicht, weil beim letzten Mal hatten wir den Maltman Diensten 15, der auch von Alba Import importiert wird. Jetzt haben wir einen Bowmore 7 vom unabhängigen Abfüller Living Souls aus dem Second Fill Bourbon Barrel. 50 Volumenprozent glatt, wunderschöne Flasche, geht eher in Richtung, ich würde sagen, sieht aus wie so eine Cognac-Flasche eher. Schmal, oder könnte auch so eine Tequila-Flasche manchmal sein. Wunderschönes Etikett, wie gesagt, die spielen da immer die Aromen, die man im Whisky findet, die sind immer durch Farben gekennzeichnet und spiegeln sich dann in den Etiketten wieder und da ist dann auch immer, hier sind jetzt zum Beispiel Muscheln drauf, hier ist der Strand drauf, hier ist ein bisschen Seegras drauf, das Meer, eine aufgehende Sonne, die so ein bisschen an so eine japanische aufgehende Sonne erinnert, aber eher in Blau und Gelb gehalten und dann so jede Menge Informationen auf der Flasche. Non-chill filtered, natural color, das ist schon mal wichtig. Distilled, matured, bottled in Scotland. Und hier kommen, wir haben
vorhin... Der Bomer wird aufgemacht.
Und die Obstfliegen kommen die ganze Zeit. Ich habe vorhin gesagt, Olli, eine Nachricht... Monate keine Obstfliegen. Und wahrscheinlich auch Monate tatsächlich kein Alkohol hier getrunken oder keinen Whisky. Und hier ist eine Obstfliege unterwegs, aber so sei es. Wie gesagt, sehr, sehr spannende Abfüllung und preislich voll in Ordnung, unter 70 Euro.
Spannende Abfüllung. Ich habe ja gerade schon verrochen. Eine spannende, betörende Nase.
Ja, ich habe viel Gutes gelesen.
Super fruchtig. Also Tropi Frutti, Lachgummi, diese Bonbons, diese Multifruchtbonbons, diese Orangenen, die man so ewig lutschen muss. Nicht so sehr frisches Obst, sondern so, ja, für mich Bonbon-Obst. Vielleicht noch eine, so eine überreife Ananas.
Und auch nur, also rauchig, aber nur leicht rauchig.
Also den Rauch, finde ich, der kommt, ich habe ja direkt nach dem Eingießen eingegossen, da war es nur Frucht. Der Rauch kommt, finde ich, wenn man länger riecht. Ich habe auch eine gewisse Mineralität. Mhm. Ne, so ein bisschen, da denke ich ja manchmal so eine Steinfrucht, so eine Aprikose, schön, irgendwas mit dabei. Ja. Super gut. Und der Rauch sehr unterschwellig, für 7 Jahre sehr unterschwellig, sehr gedeckt.
Ui.
Sehr versteckt, ein Second Fill Bourbon Barrel, was man denkt 7 Jahre für ein Second Fill, aber das scheint zumindest von der Nase her hier genau das Richtige gewesen zu sein.
Ja, trotzdem aktiv, ne, weil da kommt echt viel raus.
Ja. Es ist aber nicht super dunkel oder sowas.
Schon Goldton. Für 7 Jahre hat er ordentlich Farbe.
Du hast recht, für 7 Jahre ist er erst 7. Du hast recht. 50%.
Aber es steht ja auch gut drauf, A World of Small Batch Spirit Masterpieces.
Ich meine, was man draufschreibt, ist das eine, aber wenn man es dann auch zumindest jetzt erstmal von der Nase her einlöst, und das machen die hier, das riecht wirklich absolut schön.
Ja, ich finde es total verrückt, dass dieser junge unabhängige Abfüller so krasse Fässer bekommt. Ich meine, die haben angefangen mit einem Artback als erstes Batch und haben dann dieses Ding gemacht mit diesem 99 plus 1, was ein, ich glaube, 18 Jahre alter Legic ist, wo ein Teaspoon irgendwas aus Versehen reingefallen ist. Und so ein Haufen Dinger, 40 Jahre alt teilweise, und aber spannende Brennereien dabei, auch mal irgendwie, ich glaube, einen jungen Ardmore, Tamtna Wulin aus dem Rotweinfass, haben sie mal mit, also so irgendwie schon spannend, muss man tatsächlich sagen, auch so Brennereien, die schon bekannt sind, aber zwischendrin auch mal was eher Unbekanntes, dann dafür aus einem coolen Fass. Aufregend neu.
Ja, die haben leider zu einer Zeit angefangen, wo ich gesagt habe, ich brauche eigentlich keinen Whisky mehr und man nur noch so das kauft, was man irgendwie so ganz heiß findet, wie zum Beispiel so ein Bowmore 7, hätte ich mir natürlich, wenn ich da jetzt drüber gestolpert wäre, hätte ich den wahrscheinlich auch mitgenommen.
Ich weiß, wo noch einer steht.
Bei Bowmore werde ich tatsächlich schwach. Bowmore geht immer. Das ist halt für mich, ich bestelle es, also ihr trinkt das unheimlich gerne, was die machen, unabhängig abgefüllt, sowie Originalabfüllung. Viele haten ja die Originalabfüllung, ich finde auch die super. Ich finde die sind, klar, die sind süffig und oft mit Low ABV und so, aber ich finde die trotzdem gut.
Ja.
Mir gefallen die.
Horst Lüning wird ausrasten, denn das Etikett, was da drauf ist, also erstmal haben wir zwei Etiketten, eins auf dem Deckel, eins rundherum. Das ist relativ groß, es ist ausgeschnitten, es ist geprägt. Das heißt, man hat so erhabene Stellen und es ist beidseitig bedruckt. Das heißt, wenn man in den Whisky hineinschaut, sieht man noch extra Bildchen. Siehst du das Bäumchen hier und so weiter?
Ja, ich glaube, der Horst würde wahrscheinlich tatsächlich durchdrehen.
Also man passt hier schon auf, dass nicht nur das, was in der Flasche ist, sondern das auch rundherum cool ist. Dafür lässt man im Endeffekt, glaube ich, einfach die Dose weg und dann kann man halt auch das Etikett nett und spannend gestalten.
Also für Trinkwhiskys finde ich Dosen völlig überbewertet. Für Sammlersachen, wenn es alte Dinger sind, schöne Kiste und so, finde ich alles
darum gut. Darum geht's ne? Hier, glaube ich,
aber auch schon. Aber Flaschen, die man aufreißen will, da braucht man keine Dose, finde ich.
Ja.
Braucht man wirklich nicht.
Ja, ich habe auch überlegt.
Die Zeiten sind irgendwie vorbei, finde ich auch. Für Riesenholzboxen, sonst was für 10-jährigen Whisky oder so, weißt du? Oder?
Ich wollte gerade sagen, also für so diese typischen Whiskys, die man jetzt so als ja, eben nicht zum Wegstellen oder Jahrgangs-Vintage-Special-Geburtstags-Whisky kauft, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist auch passiert inzwischen, dass schon eher die besseren Qualitäten schon mit Dose kommen und alles drunter oder vieles drunter dann auch ohne kommen kann. Aber ich meine, bei denen kommt auch der 40-Jährige, weil es eben auch ein Trinkwhisky sein soll, auch ohne Dose. Und das finde ich auch gut, ja, weil die sich so ein bisschen, also ich meine, das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ist immer irgendwie ganz geil. Ist relativ günstig für coole Sachen und da soll eben auch getrunken werden und nicht das Ganze im Schrank verschwinden zum später teuer verkaufen. Und die Zeiten später teuer verkaufen sind, glaube ich, jetzt gerade eh vorbei gefühlt, weil wenn man das beobachtet, ist es wirklich so, dass jeden Tag auch die Preise auf dem Zweitmarkt ein bisschen runtergehen.
Das, klar, für begehrte alte Sachen sind die immer noch hoch, aber ja, die Bestpreise kriegst du wahrscheinlich gerade nicht mehr. Ne? Den McKellen für 1 Million, den alten, und so verkaufst du heute nicht mehr.
Stimmt, den habe ich mir letzte Woche für
halbe gekauft. Den kauft noch. Ja. Nee, aber es ist doch so. Also ich glaub, dieses Thema Investment, das kann man vielleicht immer noch machen, wenn man irgendwie günstig Sachen bekommt. Aber da musst du dich echt ein bisschen auskennen und musst auch noch Glück haben. Und da würde ich eher ein ETF-Portfolio empfehlen als Whisky. Und den Whisky, den man hat, dann dafür trinken.
Ein Whisky-ETF.
Der Whisky-ETF.
Ja. Der Dramgood Whisky-ETF. Investieren Sie jetzt.
Überweist uns einfach das Geld.
Genau.
Sehr gut. Wir vertrinken das. Nein, das wäre natürlich sehr lustig.
Was jetzt?
Wenn wir das Geld vertrinken würden.
Ach so, so viel Geld.
Nein, Spaß beiseite. Also Investitionen in Whisky, schwieriges Thema, glaube ich, ist, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube allerdings, dass man in den nächsten 1, 2, 3 Jahren sehr günstig Destillerien kaufen kann. Der Tim hat gerade den Whisky probiert und sieht sehr glücklich aus, dass man Destillerien kaufen kann. Wie gerade bei Waterford geschehen, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber trink mal, also sag mal erstmal, was du probiert hast, dann trinke ich auch mal einen Schluck.
Schmackofatz. Einfach lecker. Das ist ein guter Trinkwhisky. Der hat einen schönen Rauch, der hat eine Mineralität, der ist schön süß, die Frucht kommt raus, der ist wirklich intensiv süß, merke ich gerade. Die Süße bleibt, auf jeden Fall habe ich gerade gar nicht so erwartet. Das ist einfach im Maul voll, das macht Spaß. Der ist auch relativ zügig wieder weg, der bleibt nicht lange und ist aber super trinkanimierend, würde ich sagen. Ich würde direkt den nächsten Schluck nehmen, weil einfach...
Du willst die Frucht wieder haben.
Ja.
Du willst die Frucht wieder haben, die du im Mund auf der Zunge gehabt hast.
Das, genau. Wenn das jetzt,
die jetzt weg hin, ist.
Ja, genau.
Jetzt bleibt der Rauch, jetzt bleibt so ein bisschen noch die Schärfe. Nett, schön, also süffig. Aber du hast so diesen Fruchtpunch, den hast du halt auf der Zunge gehabt, als der Beaumont im Mund war. Und jetzt ist er weg und jetzt will ich den wieder haben.
Ja. Das ist so eine Flasche, die könnte gefährlich sein, zu zweit am Lagerfeuer.
Auch zu viert am Lagerfeuer.
Ja, nein, nicht austrinken, aber ja, auch zu viert am Lagerfeuer. da könnte es tatsächlich auch schwierig mit der Flasche werden.
Wenn es nichts anderes gibt, wird es gefährlich um die Flasche, ja.
Ja, also das ist wirklich schön, sehr, sehr cool ausgesucht, so mehr davon. Das ist wirklich cool. Außerdem man hat ja viele Abfüllungen ohne Namensrechte. Hier steht tatsächlich Bowmore drauf. Ne? Wie oft hat man denn einen Bowmore für einen Preis von unter 70 Euro mit erhöhtem Alkoholgehalt, der
unabhängig, gibt's nicht.
Unabhängig abgefüllt. Das habe ich noch nie gesehen.
Also die,
du kriegst ab und zu diese Bowmores ja von Douglas Lang. 7, 9, 10 Jahre, die waren alle, also sag ich mal, die 10-Jährigen waren alle bei 130 Euro.
Ja, also ich habe interessanterweise, ich habe eine Flasche mir aus Holland mitbringen lassen. War auch so ein Weinhändler, der hat einen Fass gekauft. Der kostete 80, war ein 9-Jähriger.
Auch cool.
Ne, den habe ich noch nicht aufgemacht, der steht noch im Schrank, aber ist auch von Douglas Lang, so ein Single-Cast für so einen holländischen Weinhandel. Aber ja, du hast völlig recht, so diese 10-Jährigen, die gibt es jetzt für 110 oder irgendwas. Ich glaube, dein Whisky hat ja auch so eine Jubiläumsflasche.
Die waren auch
für super. Für 110 ja, oder irgendwie was oder so. Aber ja, ist ein bisschen teurer als 70, ne?
Was ja auch okay, ich würde gerade sagen, ist auch noch okay. Aber ich kann mich erinnern, es gab vor ein paar Jahren noch, und vielleicht gehen wir gerade wieder so wie in diese Richtung, zum Beispiel von, wie heißen die, Single Malts, diese schwarz-grauen Dosen, so ein unabhängiger deutscher Abfüller.
Malts of Scotland.
Ja, Malts of Scotland.
Paderborn.
Genau, aus Paderborn. Malts of Scotland, genau. MOS, die hatten für, ich glaube, so einen Laden auf Sylt, einen 7-8-jährigen Bowmore abgefüllt, der hat auch noch 60 Euro gekostet damals. Ja, und das war auch so 50 Volumenprozent, mega entspannt, Bourbonfass, zack, bumm, geiles Zeug. Und vielleicht kommt sowas mal wieder, dass man auch jetzt wieder zu anständigen Preisen, freue ich mich sehr.
Damit verdienen ja auch noch alle Geld. Ne? Also kann mir keiner erzählen, dass man für 70 Euro für so eine Flasche kein Geld verdient. Das ist Quatsch. Für ein 7-jähriges Destillat. Da verdienen immer noch alle Geld dran.
Und das
der muss nicht 150
auf, kosten. Auf das Alter gerechnet kriegt man hier wahrscheinlich, also ich meine, hier sind wir bei 10 Euro pro Jahr.
Ja.
Ja, wenn du jetzt den Maßstab ansetzt, das ist relativ teuer.
Es ist halt Bowmore, ne? Das ja, darf man nicht vergessen. Das gibt es halt selten unabhängig abgefüllt, deswegen teuer und so. Aber vom Prinzip her ist es jetzt kein Ben Rinnes oder kein Linkwood, ne? Den du an jeder Ecke.
Ich finde es total verrückt. Ich fand Bowmore früher immer so ein bisschen, weiß ich nicht, nicht überbewertet, aber so, ich dachte mir so, Bekannte, die schon länger sich mit Whisky beschäftigt haben, die haben immer von Bowmore geschwärmt. Es war immer Bowmore. Du musst Bowmore trinken und Bowmore ist das super, ne? Und ich so, ja, Quatsch mal. Willst natürlich irgendwie auch selber deine Whisky-Reise bestreiten so ein bisschen und deinen eigenen Geschmack finden, ne? Und ich find's irgendwie ganz spannend, dass wir jetzt trotzdem bei Bowmore angekommen sind.
Bei mir genau umgekehrt. Ich habe immer nur Bowmore-Hater um mich gehabt, die immer gesagt haben, ja, die leben von ihrem Ruf aus den 90ern und 80ern und sowas. Und früher war das ein geiler Laden mit einem tollen Whisky, der intensiv war, bei dem einiges ging. Und heute ist es eigentlich nur ein Schatten seiner selbst mit Abfüllungen, die wenig Tiefe haben, schlechte Fässer, totgefärbt, kaputt gefiltert und so weiter und so fort. Und das eben mit 40% dann rausgefämmert. Das war mal so die Kritik. Und dann besonders bezogen natürlich auf die noch bezahlbare Core Range, muss man ja auch sagen. Bowmore Originalabfüllung ist ja auch jetzt in der Core Range okay gewesen immer. Mit 12, 15 und 18, die konnte man ja immer super bezahlen.
10 gab es, glaube ich, auch, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Aber ja, Bowmore Tempest gab es früher mal, war ein 10-Jähriger. Ja. Das war aber so eine Bourbon-Fassstärke. Die war wiederum sehr beliebt. Aber das meiste war so Low ABV. Und die ganzen Fassstärken sind ja verschwunden, der 15er, der 10er und so. Und dann gab es da eben nur noch die. Und ja, das war dann halt alles nicht mehr cool, ne? Aber ich mag das trotzdem. Der Bowmore 12, der wirklich Standard, ich fand den immer gut. Mir hat der immer gut gefallen.
Aber
und ich habe mir jetzt ein Stammi-Kollege, der Johannes, liebe Grüße, der hat mir ja für 17 oder 16 Euro in irgendeinem Kaufland, stand das so, ja, so rabattiert von, keine Ahnung, 26 auf 16 Euro oder
was? War das ein 12er?
12er Bowmore, ja.
Ja, geil.
Habe ich sofort gesagt, bring mit, ne? Manchmal haben die so ganz komische Sachen. Ich hatte da ja auch mal so einen Glenmorangie X, da haben die mal so für die Cocktailindustrie so einen Glenmorangie rausgebracht.
Ja.
Den gab es dann auch irgendwie für 13.
Mit so einem verspiegelten Etikett war das oder so, ne?
Gab es dann für 12 oder 13 Euro oder so mal, so rabattiert um 50% oder so.
Das ist manchmal bei Kaufland vorne an der Kasse, hast du da so ein Regal, da stehen da halt manchmal Sachen, da stand auch schon, ja, ich überlege gerade, es war irgendeine andere Brennerei, das war auch ein Whisky, wo ich auch dachte, das kannst du nicht, das kann ja nicht sein. 9,99 € oder sowas. Lohnt sich manchmal da vorbeizuschauen.
Ja, definitiv.
Und wenn es auch nur irgendwie so ein Cocktail-Whisky manchmal ist, und da ist Bowmore 12 im Übrigen, für zum Beispiel einen Whisky Sour, Bombe.
Ja, das glaube ich sofort.
Kann man gut machen. Macht mein Bruder nämlich gerne. Der hat immer so eine Flasche da gehabt und hat das manchmal, selbst wenn du irgendwie das Ganze auf Bourbon-Basis machst und dann irgendwie ein bisschen Bowmore floatest, ja, dann ist es auch ganz geil. Kann man auf jeden Fall machen. Also ich bin gerade ein bisschen begeistert von der Flasche. Wenn ihr den irgendwo seht, zögert nicht zu bestellen.
Ja, Hammer.
70, also bis 70 Euro ist, glaube ich, so der Normalpreis. 69,90 € kostet das Ding.
Der schmeckt doch nicht wie 7, muss man dazu sagen. Ne? Nee. Also der ist nicht jetzt ein zu junger Whisky, wo man denkt, oh, eine 7 drauf. Das könnte ja nochmal abschrecken, aber der ist wie 12 oder 10 oder so.
Ja. Ja, ich würde das, genau, wenn ich den, hätten wir blind verkosten müssen, da hätten wir, glaube ich, also jetzt können wir natürlich viel sagen, vielleicht schmeckt er auch wie ein 18-Jähriger, aber keine Ahnung.
Ja, aber er schmeckt auf jeden Fall nicht wie 7.
Ja, die Süße, muss ich wirklich sagen, die würde mich dann verwirren, weil dann würde ich wieder denken, okay, der hat mehr Holz gesehen, dann könnte der schon reifer wirken. Und was dazu kommt, wenn du den blind verkostest, also verriechen würdest, dadurch, dass er nicht so einen intensiven Rauch hat, könntest du auch sagen, ach krass, der Rauch ist schon abgebaut, es könnte auch was anderes sein. Ne? Das ist natürlich.
Also in der Nase habe ich wenig Spannende. Rauch.
Ganz ja,
wenig.
Ist wirklich so. Aber cool.
Selbst im Mund jetzt mit dem zweiten Schluck, finde ich, habe ich die Frucht geht ein bisschen weg. Ich habe mehr Mineralität, mehr, aber auch wieder wenig Rauch. Mhm. Cremig ist der auch. Also der ist wirklich eine tolle Abfüllung. Da hast du genau das in das Richtige gegriffen, würde ich sagen.
Ja, dachte ich mir dann auch. Also mich hat einfach interessiert und ich habe gesucht und gesucht und gesucht und dann saß ich eines Abends mit ein paar Stammi-Kollegen und Dr. Hobbs. Da war ein Abend, wo eine Irish Folk Band gespielt hat und ich habe die Flasche entdeckt und dachte mir so geil. Also nicht entdeckt an dem Abend, sondern vorher schon entdeckt gehabt und habe ich so auch mit Johannes tatsächlich, komm, ich bestelle uns mal jedem eine. Auf Bestellen gedrückt, beide ausverkauft. Da habe ich mich richtig geärgert. So, und dann habe ich dann irgendwann ein paar Tage später online gedaddelt und dann habe ich irgendwo die Flasche nochmal gefunden auch und habe ich sie mir dann direkt bestellt und war super glücklich, weil mich, wie gesagt, hat irgendwie alles gepasst. Den Abfüller fand ich ziemlich cool. Und insofern den Abhänger.
Der Abhänger Living Soul.
Der Abhänger.
Souls.
Living Souls.
Souls.
Ja, Soul. Sehr, sehr sympathisch. Und die Jungs und ich glaube, das Mädel, die sind gar nicht so Unbekannte, die haben schon relativ lange, obwohl sie noch relativ jung sind, in der Whisky-Industrie gearbeitet und haben sich jetzt halt eben mit einem unabhängigen Abfüller selbstständig gemacht und gleich mal, wie gesagt, mit so ein paar Bomben gestartet, als ich vor, inzwischen ist es 1,5 Jahre her, in Schottland war, da stand der Kildalton, 19 ja. Jahre, ja, ein Artback, also Teaspoon Artback, stand da in den Läden in Schottland. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn mitnehme. War aber natürlich viel zu teuer, weil in Schottland die Preise ein bisschen teurer sind als bei uns, wenn man es umrechnet aus Pfund. Ne, das ist der gleiche Preis, glaube ich, 160 Pfund hat es gekostet. Hier um die 150 Euro, glaube ich, die Flasche.
Ja, und dann wärst du damals fast 200. Ne?
Ja. Das wäre Quatsch gewesen. Da dachte ich mir so, krass, noch nie gesehen. Und dann gleich ein Kildalton. Die Kildalton kannten, also ich glaube, wir den Namen damals vom Kildalton.
Meadowside Blending
wiederum. Der war so ein bisschen legendär, das Ding.
Geile
Bude. Ich glaube auch nur 7 oder 8 Jahre alt, ne? So ein junges Ding, das hat man ja letztens kurz besprochen auch. Und insofern bin ich gespannt, was die dann noch rausbringen. Und das, was ich auch interessant finde, es gibt ganz, ganz viele unabhängige Abfüller, die man gar nicht mehr sieht, nichts von denen hört, keine Abfüllungen mehr rauskommen. Wenn, dann sind es vielleicht welche, die sie gar nicht selbst abgefüllt haben, sondern ein anderer großer unabhängiger Abfüller und die haben ihr Etikett mit draufgeklebt oder so. Und die kriegen tatsächlich, da haben irgendwoher noch Fässer bekommen und dann auch noch coole Fässer, spannende Geschichten dazu, die irgendwie Leute ansprechen und wie gesagt dann auch noch diese Idee mit den Labels, ich glaube, das ist nicht neu, da irgendwie Farbcodes zu verwenden für die Geschmacksrichtung, so einfach so, es ist alles sehr, sehr einfach gehalten, aber cool gemacht, so einfach kann man es, glaube ich, sagen, ja, und finde ich sehr sympathisch.
Nein, definitiv. Wobei jetzt kommt wieder die Zeit für die unabhängigen Abfüller. Ne? Da muss man ganz klar sagen. Die Destillerien, die Broker, jeder, keiner weiß mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Die Läger sind alle voll, das Zeug muss irgendwie raus. Deswegen fallen die Preise. Und das ist auch wieder eine Zeit, wo man als unabhängiger Abfüller vielleicht was reißen kann. Ob man dann die Chance hat, an Kildalton, also an Artback-Fässer, an Kleinisch-Fässer, an Bowmore-Fässer, an sowas ranzukommen, sei mal dahingestellt. Die Leute wollen natürlich ihren Linkwood, ihren Ben Rinnes und sonst irgendwas loswerden. Ne? Also, dass das vielleicht nicht so gut geht.
Also, wenn die einen Linkwood 1998 aus dem Kurt Roti-Fass verkaufen würden mit
ja, das,
15 Jahren.
Das gestehe ich dir zu, dann
würde ich sagen. Hätten
wir die nächste Dram-Good-Abfüllung.
Ich nehme ein Fass.
Nein, da bin ich 100% bei dir. Das ärgert
mich so sehr, dass diese Flasche bald leer ist. Da sind noch, vielleicht machen wir die heute leer.
Ich habe noch so viel in meiner.
In meiner sind noch genau 2 Drams drin. Vielleicht machen wir die später zur Feier des Tages leer. Also für euch da draußen, es geht um Linkwood aus dem Kurt Roti-Fass von Gordon McPhail abgefüllt. Bei mir 1998, bei Olli 1992, 93.
Ja, meine ist ein bisschen älter.
Oder 91 sogar, ne?
Ja,
ja, relativ alt deiner. War damals die Private Collection. Ist heute ein anderes Format bei Gordon McPhail. Das ist heute, glaube ich, die Private Collection ist heute sehr, sehr teuer bei Gordon McPhail. Das heißt, jetzt, glaube ich, läuft das mit unter Connoisseur's Choice oder so, diese Weinfassreifung.
Es gibt auf jeden Fall so eine eigene Weinfassreifungsserie, genau.
Die gibt es ja auch noch, ne? Da gab es einen Glendalen, da gab es einen Karl Ila.
Genau.
Kondila
hätte ich gerne mal probiert, habe ich, aber der ist irgendwie an mir vorbeigeflogen.
Den gibt es, glaube ich, ab und zu kriegt man
den. Ja, ich sehe den, ne? Ab und zu mal irgendwo, aber
alles so 13, 14 Jahre um die 100 Euro.
Ich hätte ihn gerne mal probiert, um ihn gleich zu kaufen.
Ja, ja, ja.
Kondila, so, ich würde ihn aber trotzdem gerne mal probieren.
Ja, verstehe ich total. Und da gab's,
ich gucke immer, wenn ich auf Messen bin, ob der irgendwo rumsteht, aber nochmal so bei.
Und das war bei den alten Abfüllungen schon so, das war immer eine weiße Dose.
Genau.
Mit einem farbigen Streifen einfach nur drauf. Und das war jetzt zum Beispiel lila für Linkwood, dunkelgrün für Karl Ila, dunkelrot, so ein Bordeaux-Rot für Legic gab es da.
Legic und Weinfass passt auch
so. Und da gab es auch einen Legic aus dem Kurt Roti-Fass, den habe ich damals, als ich den, als ich diesen Mr. Barleycorn-Blog noch betrieben habe, hatte ich den probiert. Ganz fantastisch. Ne? Und das waren alles echt geile Sachen. Und insofern, wenn es sowas wieder gibt, freue ich mich drauf. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, als Gordon McPhail, die haben das ja weiter betrieben und haben dann, wie sie gesagt, so Karl Ila, Glen's Bay gab es da. Ich glaube, da gab es auch ein Legic aus der Serie mit dem neuen Design und so weiter. Weiß nicht, ob das nicht so gut angenommen wurde oder ob es nicht so gut war. Keine Ahnung. Ich habe die dann auch leider nicht mehr probiert so großartig, weil ich wahrscheinlich, weil wir oder ich andere Sachen probiert haben. Aber jetzt inzwischen hätte ich da mal wieder Bock drauf. Also wie gesagt, und besonders diesen 98er Linkwood aus dem Kurt Roti-Fass, das ist schmutzig. Da gab es noch, was waren die anderen? Sassiskaya-Fässer. Es gab vor allen Dingen die Karl Ila, also ein Karl Ila ist mir total im Gedächtnis geblieben. Das war, glaube ich, ein 15, 16, irgend sowas jähriger Karl Ila aus dem Madeira-Fass in dieser Private Collection. Alter Verwalter. Ja, also das war wirklich, wirklich geil. Einer der besten Whiskys. Das war kein alter Whisky, wie gesagt, so irgendwie mittleres Alter. Einer der besten Whiskys, die ich je getrunken habe. Es war mal hier in Leipzig auf dem Whisky Weekend. Da war das tatsächlich noch im Bayerischen Bahnhof. Ja, ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Ist aber die gleiche Zeit. Es war, kann ich eigentlich relativ einfach einschätzen, es war genau in dem Jahr, als der Kildalton von Mortman rauskam. Das habe ich am gleichen Tag probiert. Das muss so 2017, 18 gewesen sein. Geile Bude auf jeden Fall.
Ja, also Gordon McPhail macht sowieso gute Sachen. Und mit Weinfässern kennen die sich ja auch aus.
Ja, ich bin heute so durch mein Whisky-Regal gestöbert und dachte, ich mache irgendwas Schönes. Ich wollte heute irgendwas Schönes aufmachen. Ich habe, glaube ich, letzte Woche was Schönes aufgemacht. Der muss jetzt erstmal stehen und atmen. Und hatte aber irgendwie ja keinen Bock auf das, was so offen war und dachte irgendwie für den Sommer. Und hatte, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Flaschen hier schon auf den Tisch gestellt, habe sie alle wieder weggeräumt und dann wurde es doch der Bowmore. Aber mit dabei zum Beispiel war ein Jameson, ganz normaler Jameson, aber aus den 70ern. Dann hatte ich, was hatte ich noch?
Aber da muss man doch eigentlich dann nochmal einen Vergleich machen. Da muss man einen aktuellen Jameson
holen. Das dachte ich mir dann auch. Sowas muss man sich eigentlich aufheben, ja. Mit einem aktuellen mal probieren. Deswegen habe ich den wieder weggestellt. Dann habe ich mir einen Blend rausgesucht, der Campbelltown Blend. Wie heißt denn das Zeug? Von Springbank? Ein Blend?
Ja.
Campbelltown irgendwas?
Mit No Age und als 21-Jähriger oder 18-Jähriger oder
was? Den 21-Jährigen noch mit diesem Etikett, wo so ganz oft Springbank draufsteht. So ein Ding. Den hatte ich dann hergestellt, dachte ich mir so, oh, nur irgendwie, ich habe jetzt, weiß ich nicht.
Ist eher was für ein Herbst wieder, ne? Jetzt mal ein bisschen, ja.
Ja, ja. Und da habe ich irgendwie so, wie gesagt, so ein paar verschiedene Flaschen hergestellt. Ein Paul Blair aus den 80ern hatte ich hier stehen.
Also ich sehe schon, Tim, du hast irgendwie gut eingekauft in den letzten Monaten.
Aber ich hatte irgendwie Bock, was Schönes aufzumachen. Aber man hat ja immer im Kopf irgendwie, es wird jetzt Sommer.
Ja, genau. Ne, man, also das
und es wird jetzt irgendwie wärmer.
Ich will jetzt auch keine Sherrybomben aufmachen.
Habe ich, genau.
So, ne?
Also hab ich auch beim Bowmore jetzt überlegt, so okay, der ist rauchig, aber Bourbonfass, das ist eigentlich für den Sommer ganz geil. Könnte schon was Ordentliches sein. Und den auch vielleicht bei Barbecue und so, könnte man tun. Schauen wir mal.
Definitiv.
Weißt du, was wir lange nicht gemacht haben? Musik. Du hast ja vorhin erzählt, du gehst auf ein Konzert in der Elfi.
Mhm.
Ich gehe bald auf ein Konzert im Felsenkeller.
Das ist Leipzig. Auch gut. Da kann man auch nicht oft genug hingehen.
Ja, meine, nicht Jugend, aber schon so junges, erwachsenen alter Helden, Mode Selector aus Berlin, machen gerade eine Tour mit so einem Classics-Album, wo die ihre, ja, es ist kein Best-of, aber die haben ihre, also eine Auswahl an alten Liedern neu eingespielt. Also quasi die gleichen Sounds verwendet, aber teilweise neue Lieder draus gemacht, was irgendwie ganz spannend ist. Das heißt, du erkennst die Sounds aus den Tracks, sind aber quasi eine komplett neue Interpretation geworden. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann werde ich irgendwann zu The Streets gehen im Sommer. Anfang des Sommers. Weiß nicht, kennst du The Streets?
Open Air? Mhm. Klar kenne ich The Streets.
Hast du Lust mitzukommen?
Was mitbekommen?
Hast du Lust mitzukommen?
Das weiß ich noch nicht. Sommer ist, ja, also prinzipiell ja.
Aber ich habe eine Karte übrig.
Die
würde ich an dich übergeben, wenn du Lust hast.
Ja.
Ist in der Parkbühne.
Kann ich hinlaufen?
Kannst du hinlaufen? Kann ich auch. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad. Aber ich habe spontan eine Karte übrig, weil wir wollten eigentlich zusammen hingehen, meine Partnerin und ich. Aber es hat sich für sie jetzt eine Möglichkeit ergeben, in den Alpen auf einer Hütte eine Woche zu arbeiten.
Und da bist du raus.
Das überschneidet sich. Und da ist die Karte ein bisschen übrig und das ist ja natürlich cool. Ich meine, wenn sich das mal ergibt, so irgendwie das zu machen in den Alpen auf eine Hütte und da mitzumachen und so weiter und so fort, dann auf jeden Fall. Und deswegen habe ich eine Karte übrig, also falls du Bock hast. The Streets, Mike Skinner.
Und was ist jetzt dein Musiktipp?
Mein Musiktipp, nee, ich habe keinen
noch. Was kommt auf die Playlist?
Ich wollte gerade nur Zeit verschaffen, dass du.
Ach, du hast mir Zeit verschaffen. Kannst. Ich brauche eigentlich keine Zeit.
Nein, dann hau mal raus. Ey. Ich brauche Zeit zu suchen. Ich habe gar keine Ahnung.
Also, pass auf, ich brauche deswegen keine Zeit. Ich habe vor ein paar Tagen, ja, ist schon ein bisschen länger her, aber das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, eine ganz tolle Dokumentation auf Arte über Marvin Gaye gesehen. Über sein Leben, Aufstieg und Fall und wie er dann nachher von seinem Vater erschossen wird und so ganz dramatisches Leben eigentlich. Ich wusste es gar nicht, der hat in Europa zwischendurch gelebt. Ich glaube in Belgien, wenn ich mich noch richtig erinnere und hat da noch ein Album aufgenommen und so ganz verrückt. Und ich liebe das Album What's Going On von ihm. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal einen Track von dem auf der Playlist haben, aber ich leite das auch gleich weiter. Save the Children nehmen. Das ist zwar ein bisschen so ein schnulziges Ding, aber ich mag den total. Der ist ein bisschen käsig, ein bisschen cheesy, wie man so in Neudeutsch sagt, aber wunderbares,
okay, super.
Wunderbares Ding, der Song.
Ich wollte gerade sagen.
Wie gesagt, Save the Children. Also Save the Children ist auf jeden Fall ein Motto, da kann ich mich für jemanden, der einen Podcast macht für Ü18 Spirituosen, kann ich mich auf jeden Fall für Save the Children. Finger weg vom Alkohol, kann ich mich da auf jeden Fall für begeistern.
Das ist sehr gut. Ich habe ja gerade von Konzerten gesprochen. Ich freue mich total auf Konzerte und ein Konzert, auf das ich mich fast noch mehr als auf The Streets freue, also The Streets ist schon top-notch irgendwie, ist auf jeden Fall The Whitest Boy Alive. Und da haben wir...
Ist es nicht hier Erlenden?
Oh, je.
Oh, wann kommt denn der?
Im August.
Oh fuck, ist das bestimmt schon ausverkauft.
Ich kann gucken. Haben wir jetzt Karten gekauft vor, also das Konzert wurde quasi angekündigt. Ich habe direkt an dem Tag die Karten gekauft.
Das glaube ich.
In Potsdam.
Okay.
Und das ist irgendwie was, das ist so diese Zeit um 2010, 2011, also 2009 bis 2011 irgendwie war so für mich total prägend und da lief das halt alles voll rein, ne? Also dieses ganze Whitest Boy Alive, Kingston of Convenience und so weiter und so fort. Und da habe ich die Jungs schon in Jena am Casablanca gesehen und da saßen wir auf dem Balkon, da sind die vorbeigelaufen, da haben wir irgendwie mit denen gequatscht und so weiter.
Hey, die spielen nur ein Konzert in Deutschland?
Ein einziges und das ist in Potsdam. Im, wie heißt das?
Waschhaus.
Im Waschhaus, genau. Und wie gesagt, das war mega, mega geil und wir haben das sehr, sehr viel gehört und jetzt habe ich gesehen, dass das Konzert wieder da ist und ich hoffe, die liefern ab und ich habe aber gesehen, dass die jetzt in Mexiko mehrere Konzerte gespielt haben und es war alles total geil und von daher freue ich mir da wirklich ein Loch im Bauch und deswegen packe ich einfach einen Track von The Whitest Boy Alive mit drauf, Inflation.
20 Years.
Yo.
Tour ist das.
Genau.
Ausverkauft.
Schade. Ja, Inflation, Whitest Boy Alive vom Album Dreams. Hau ich hiermit auf die Liste drauf. Dann könnt ihr da mal reinhören.
Genau, Erlend Oje, den habe ich Erlend mal Oje. Im Täubchenteil gesehen mit seiner Single, Solo-Nummer. Sehr klasse, sehr tolles Album auch. Haben wir, glaube ich, auch auf der Playlist irgendwo.
Erlend Oje, ja, oder Kings of Convenience, Whitest Boy Alive. Der Typ ist sehr, sehr umtriebig.
Mega Musik. Also ist
eine
einfach,
geile Stimme auch.
Es ist einfach schöne Musik.
Runtergestrippt, ne?
Ja, ist einfach schöne Musik.
Ja. Dito, dem kann ich wirklich nur zustimmen. Ja, deswegen, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und es ist irgendwie schön, solche Konzerte irgendwie zu haben. Wie gesagt, Mode Selector ist so ein Ding, was ich extrem gefeiert habe und die Jungs einfach total cool finde aus Berlin. Streets war so ein bisschen zeitiger schon. Wenn man sich so, weiß nicht, allen voran Original Pirate Material, habe ich hoch und runter gehört, das Album. Unfassbar gut. Und es ist irgendwie, man hat ja immer so Zeiten und dann sind so Alben oder Künstler für solche Zeiten sehr, sehr prägend. Und ich finde, dazu gehören auf jeden Fall sowohl Mode Selector, The Streets, als auch Whitest Boy Alive bei mir. Definitiv. Insofern wird das ein cooles Musikjahr. Freue ich mich drauf.
Ja, das ist immer das, was man draus macht. Ne? Wir haben halt leider irgendwie alle immer viel zu tun und ich kann immer auch nicht überall hin und zu allen Konzerten und sowas. Ne?
Ihr geht ja schon viel weg. Ihr geht ja schon, also ich glaube, und du und deine Frau, ihr seid schon sehr, ihr geht auf viele Konzerte, ihr macht viel, im Vergleich zu manch anderen ist das, glaube ich, schon sehr umtriebig.
Jetzt am Freitag.
Würdest du gerne mehr
jetzt,
weggehen?
Jetzt am Freitag ist Mobb Deep, ich, keine Chance.
Hast du keinen Bock?
Ich habe keine Chance, ich habe, schaffe ich nicht.
Aber würdest du da gerne hingehen?
Nein,
ich habe dich gefragt, ob wir da hinwollen und du hast gesagt, das letzte Mal irgendwie war alles scheiße und du hattest keinen Bock drauf.
Nein, pass auf. Nee, ja, ist alles scheiße. Also, pass auf, ich sehe das natürlich. Ich bin großer Mobb Deep-Fan. Jetzt ist der eine von den beiden tot. Ne? Also, Prodigy ist gestorben, Havoc lebt noch. So, ne? Jetzt nehmen die Big Noid mit, das ist so ein Typ, der ist immer sowieso Gastrapper gewesen auf den Alben, okay. Kann irgendwie alles passen. Aber das sind halt jetzt Leute, die sind so alt wie ich und die stehen auf der Bühne beim Hip-Hop und das macht in der Regel keinen Spaß. 50-jährige Rapper ist in der Regel nicht cool. Ich will ja, ich habe mir schon mal Farsight angehört zum 30 Jahre Farsight sowieso Album. Mhm. Alter, es war irgendwie
anstrengend.
Die Mucke läuft, das ist nett, du kennst die Platte und so, ne, aber ja, weiß ich auch nicht. Das, Della Soul hat es noch gebracht. Die habe ich mal gesehen, da waren die eigentlich, Heute würde man sagen, das war noch ein Album aus ihrer Prime, aber das war schon über dem Zenit, fand ich. Von daher, naja. Ich habe hier ein bisschen, ich hab zu oft ins Klo gegriffen mit Artists, die
schlecht schon, gealtert sind.
Ja, nee, gut. Also wo die gut gealtert sind, was ihre Mucke betrifft, aber die in den letzten 10 Jahren, die haben 15 Jahre keine vernünftige Mucke mehr gemacht und jetzt sind die hier live unterwegs. Nee, brauche ich nicht. Nee, deswegen. Aber wie gesagt, es ist mir nur wieder aufgefallen hier. Ich habe natürlich wieder dran gedacht. Ich habe hier die Mexikaner hier, habe ich ja auch verpasst, wo ich dachte, gehst du nicht hin. Die
Mexikaner? Tito, ja, und Tarantula?
Nein, Rap.
Ach so, Cypress Hill? Nein, das sind keine Mexikaner. Nee,
Cypress Hill habe ich mir angeguckt. Ich habe jetzt vergessen, wie sie heißen. Ist auf jeden Fall so eine mexikanische Kombo. Auch cool, die haben im Felsenkeller.
Schön, gespielt. Dass du Kombo sagst.
Ja. Für mich ist es eine Kombo. Sind 5 Leute oder 3 Leute oder was?
Ja, schöne Kombo.
Schöne Kombo, ja klar. Nee, egal. Auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen hardere ich damit, mir alte Rap-Bands anzugucken, ja, die in den 90ern so mal cool waren und jetzt wieder irgendwie touren. Schwierig.
Ja.
Es gibt auch wieder hier Cool G Rap oder irgendwas. Weißt du, so Sachen, die irgendwie 80er, 90er Vibe haben. Und dann kommen die jetzt wieder auf Tour.
Wobei ich sagen muss, ich war, ich glaube, es war letztes Jahr, war ich bei einem, jetzt Deutschrap zwar, aber auch eigentlich 90er, Anfang 2000er, Samy Deluxe, alter Verwalter. Der Typ hat alles weggerissen. Das war mega. Der ist auch noch, also wirklich, aber was er jetzt macht, ist irgendwie, finde ich spannend. Der ist jetzt gerade auf Tour und spielt in den ganzen, also der spielt hier in Leipzig im Gewandhaus, in so Konzerthäusern mit klassischem Orchester.
Sowas mag ich gar nicht. Aber ja. Ich glaube, der Baus, der reißt auch alles ab und so. Der kann auch mal wahrscheinlich mit 60 noch.
Ich glaube,
raucht er noch einen Joint und dann brennt er die Bude nieder. So, ja, ne? Das traue ich
mir. Also, alles. Sammy ist wirklich.
Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ne?
Ja.
Aber so, der macht ja auch noch Musik.
Ja.
Aber wenn Leute 15 Jahre keine Platte rausgebracht haben und dann zum Jubiläum von irgendeinem Album da irgendwie.
Und wahrscheinlich gar keine Puste mehr haben, dann, um auf der Bühne zu stehen.
Dann sind die eigentlich eine Band von 2 Leuten. Der eine ist schon tot, ne? Der andere tourt da irgendwie noch rum. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hab DJ Premier, einer der größten Rap-Produzenten meiner Jugend und auch der darüber hinaus in meinem Leben, wo ich Gangster, wo ich Jerry the Damager, keine Ahnung, zig Alben nicht gefeiert habe. Und dann ist der im Täubchental und legt da auf und das war so eine Scheiß-Show. Ne?
Verstehe
ich. Dann siehst du da so einen Typen, der ist eigentlich völlig over, mittlerweile über dem Zenit und ich hätte mich so darauf gefreut, wenn wir eine halbe Stunde da, ich habe zu meiner Frau gesagt, wir gehen. Mhm. Ich habe es nicht mal zu Ende.
Ja, du hast erzählt, wie dass er immer ins Mikrofon geschrien hat,
dass alles scheiße war. Ich bin DJ Premier und der beste DJ der Welt. Und hat dann immer wie so es war alles so peinlich und es war, also der Sound war scheiße und
peinlich.
Keine Ahnung. Ging auf jeden Fall gar nicht. War sehr ernüchternd. Und ich habe so nach 30 Minuten gesagt, also so viel kann ich gar nicht saufen hier. Ja, dass mir das gefällt, lass uns bitte einfach gehen.
Ja. Das ist dann manchmal auch gut so.
Ja.
Ich finde, das ist ja ähnlich bei Büchern. Man hört irgendwie über Bücher sehr, sehr viel Gutes oder man hat ein Buch, was man sich schon lange vorgenommen hat, was man vielleicht nochmal lesen möchte, weil man den Autor irgendwie gut findet. Dann hat man ein Buch, wo man merkt so, das ist gar nicht so geil und es ist anstrengend. Und dann finde ich, wenn man so ein Buch dann bis zur Hälfte gelesen hat, dann zu sagen, oh, ich kämpfe mich jetzt noch durch bis zum Ende und es bleibt scheiße, dann sage ich lieber, dann lege ich so ein Buch auch mal nach einer Hälfte weg und dann ist auch mal okay.
Ich schleppe so Sachen oft lange mit mir rum, wie so Mühlsteine, die um meinen Hals hängen, also gerade Bücher. Ich quäle mich dann immer wieder rein. Aber ja, ich verstehe.
Also wenn es mich nach den ersten 200 Seiten nicht gepackt hat, ey, sorry, dann ist halt aus. Du hast 200 Seiten Zeit gehabt, mich zu überzeugen.
Ich verstehe das voll.
Als Autor. Und wenn es dann nicht passt, das ist wie bei einem Album. Du hast natürlich irgendwie Zeit, ein geiles Intro und auch 2, 3 Tracks irgendwie als Lead-In zu spielen. Aber wenn es dann nicht knallt, dann hast du nicht verstanden, wie es funktioniert. Sorry.
Ich kann jetzt nur sagen, dass das werde ich nie vergessen, in der, weiß nicht, ob es 7. Klasse oder 8. Klasse war, auf jeden Fall im Deutschunterricht, hatten wir im Deutschbuch, stand so ein Interview von Hans Magnus Enzensberger abgedruckt in diesem Deutschbuch. Und da stand drin, dass wenn man einem Buch nicht gefällt, dann soll man es einfach wegschmeißen. Hat er so gesagt. Und dann lest es nicht, schmeißt es einfach weg, quält euch nicht mit so einem Scheiß, lest, worauf ihr Bock habt. So, das war das Hans Magnus Enzensberger. Und dann habe ich zu unserem Deutschlehrer gesagt, naja, entschuldigen Sie, was wir lesen müssen, das ist alles scheiße. Und das hat übrigens auch mal Hans Magnus Enzensberger
steht was hat er gesagt?
Deutschbuch.
Sehr gut.
Und da, das hat mir aber nichts genützt, weil der hat gesagt, Oliver, den Spruch, wir haben die Bücher schon seit 3 Jahren, den habe ich schon mehrfach gehört. Das ist nicht exklusiv deine Meinung. Und das sagst du natürlich nur, weil du keinen Bock hast, hier deine Pflichten zu erfüllen und so. Der hat halt nicht gelten lassen, hat gesagt, das ist hier Schule und das scheiß drauf, was du magst, du musst es lesen. Und so ist halt Schule. War natürlich ein super Argument. Scheiß drauf, was du magst, du musst es halt lesen.
Oh, das muss ich vielleicht auch mal anwenden bei meinen Schülern und sagen, ey, es ist halt Schule. Es
ist halt Schule.
Du musst halt durch.
Es war damals vielleicht noch ein bisschen anders als heute, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat mir das nicht genützt.
Ja, das verstehe ich schon. Ich musste auch Sachen
aber lesen. Privat, ich lese gerne so rein, so Krimi-Reihen, ne, und manchmal denkst du auch, dann fällt das ein bisschen ab über die Jahre.
Apropos Krimi-Reihen, wir waren in Österreich im Urlaub.
Wir waren
auf dem Bauernhof und ich war einkaufen, alleine, weil ich dachte, ach, wir brauchen noch Ketchup, weil wir grillen wollten und wir brauchten noch Spüli. Und dann bin ich ins Einkaufsland gefahren, so ein ganz kleiner Adeck in Österreich, mitten auf dem Dorf, wirklich nicht groß. Und davor war eine alte Telefonzelle, die umfunktioniert wurde in eine Bücherkiste.
Ui.
Und da habe ich mir...
So eine mit gib was, nimm was? Oder?
Gib was, nimm was, aber es steht drauf, erstens, such dir was aus, zweitens, nimm was mit und drittens, wenn du möchtest, bring wieder was her. Ich habe nichts hingebracht, weil ich hatte leider nichts dabei.
Wenn man aber im Urlaub ist, ist das auch okay. Sagen,
aber ich habe was mitgenommen. Und zwar war es ein Band Jean-Luc Banalek.
Banalek.
Ja, sehr, sehr gut. Und zwar, ich weiß nicht, wie der Band heißt, aber es ist der Band, wo die Frau im Schokoladenkessel ertränkt wird.
Super. Das ist ein super Buch.
Ja.
Die Schokoladenfolge ist mega gut.
Ja, habe ich mir mitgenommen und dachte mir so, geil, das ist endlich mal Glück. War total überrascht, dass da so was draufsteht mit Schokolade und Tod und ich habe ja schon ein paar gelesen so, ich habe mich aber so rangearbeitet. Ne?
Wein, Austern, ist immer ein Thema,
genau.
Und, Äpfel, ja. Keine Ahnung, es ist in der Regel ein Konsumprodukt aus der Region oder irgendeine Natur oder Kunst.
Und das gab es da vorne auch so richtig reingeschrieben mit hier Ex Libris und so weiter. Wem das vorher gehört hat, konnte natürlich keine Sau lesen, war irgendein Kürzel einfach. Habe ich mir mitgenommen. Fand ich cool. Werde ich lesen. Freue ich mich drauf.
Sehr gut. Cooles Buch. Also hat mir sehr, das ist einer
der... Wie viel Teil ist das? Hast du so eine Schätzung?
Das weiß ich
6.,
nicht.
7., 8.?
Das weiß ich nicht
mehr. Wahrscheinlich. Ne? Es gibt ja inzwischen, keine Ahnung, 14? 16?
Keine Ahnung. Ich habe die alle gelesen. Ich habe auch kein Auge dafür, weil ich die nicht selber besitze, sondern eine Freundin von meiner Frau kauft sich jedes Frühjahr dieses Buch für den Sommer, liest das im Sommer und ich kriege das dann nach den Sommerferien, kriege ich das dann immer.
Dann liest du es bis zum
Herbst. Dann lese ich es und dann gebe ich es wieder zurück. Ja. Und deswegen, ich habe die nicht zu Hause. Ich lese die und vergesse das dann auch wieder. Und ich habe das für mich selber nicht sozusagen einsortiert irgendwie. Sondern ich genieße immer die Dinger und genau.
Ja, ich muss sagen, das ist sehr, sehr große Entspannung. Auch die Hörbücher sind nicht schlecht.
Das habe ich noch nicht gehört.
Ja. Ich habe das immer mal als Hörbuch gehört, auch gelesen von Gerd Warmeling.
Warmeling.
Ja, das klingt so holländisch, ne?
Warmeling.
Ja. Der liest es auf holländisch.
Holländisch. Schuppi.
Oh. ich mag das ja sehr, diesen holländischen Akzent.
Ja,
das ist für mich totale Entspannung.
Ja Achtel Holländer oder sowas, irgendwie, keine Ahnung.
Ja, okay.
Ist wirklich so.
Ich weiß.
Ja.
Aber das ist sehr, 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 sehr entspannt auch als Buch zu hören. So anstelle eines Podcasts mal, weil es gibt ja so wenig gute Podcasts, außer unseren.
Wir haben heute verdammt wenig über Whisky gesprochen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber heute war so eine Quasselfolge.
Ey, das ist ein. Sorry, jetzt mal ganz kurz, hört dem Mann nicht zu. Das Format ist ein digitaler Tresentalk.
Wir sitzen am Tresen.
Ich wollte gerade sagen, und da wird halt Whisky getrunken und vielleicht auch ein Bier. Und es muss nicht die ganze Zeit um Whisky gehen.
Nein, aber wir haben heute finde ich, doch über sehr viele andere Sachen gesprochen, über Eierlikör und sowas und über Musik finde ich auch besonders gut. Sollte man auch machen, gehört dazu.
Das gehört, ich
wollte sagen, part of the show.
Ja, auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz, ich wollte es noch einmal sagen.
Ja, wir können ja auch mal wieder eine Folge
machen
mit
Content. Wir werden auch wieder mehr Content haben.
Wollen wir mal eine Folge machen?
Mit Content.
So eine Wissensfolge, aber mit Wissen, was keine Sau weiß.
Meinst du jetzt mit Whisky-Wissen, was keiner weiß? Oder mit,
also so
mit
wirklich so Fun Facts,
so, dass die du keiner fragst, weiß. Wo ist der Fluss, der durch sowieso, nee, okay.
Das ist ja sowieso eine Idee. Und zwar habe ich mir die Domains, nee, das sage ich nicht.
Hast du die Domains gesichert? Mhm. Oh, der Tim ist ein Geschäftemacher, der verkauft die dann nachher für Trillionen. Mhm.
Klar, whisky.de gehört ab 2027 mir. Vollidiot, ey. Leider Spaß.
Ist leider ausgelaufen. Ich habe die Verlängerung gekauft.
Dussel. Nee, war Spaß. nee, möchte ich noch nicht sagen.
Es brennt, er knibbelt hier rum und er will es eigentlich sagen, aber er macht es dann doch nicht. Dann ist auch alles gut. Ich finde, das sagst du dann, wenn es soweit ist, weil dann kannst du es an diesem Tresengespräch wieder einflechten.
Ja. Hier,
ganz entspannt.
Whiskyporn.de.
Von Seite kannst du. Kannst du sagen,
ist
keine wirkliche Seite. Ich ziehe mich nur mit einer Flasche Bomo bei OnlyFans aus. Oder so.
Das ist eine Marktlücke.
Mädels, die sich mit Flaschen posieren irgendwie so.
Wieso Mädels?
Ach so, ich dachte, du hättest irgendwie Mädels am Start. Nein, war nur ein Spaß. Tim zieht sich selber aus bei OnlyFans. Und macht das im. Oder du packst nur Flaschen aus. Das kann natürlich auch sein.
Oh, das. Oh.
Auf OnlyFans einfach so peng. So
Only
auf,
Bottles.
So auf Edel so Flaschen auspacken. Mit so Samthandschuhen und so.
Ich glaube, die Formate gibt es schon. Die heißen Unwrapping.
Unboxing, Unwrapping. Mhm. Ja, gibt es. Ja, gibt es mit Sicherheit alles. Vielleicht aber auf OnlyFans noch nicht. Das muss so ein Sexappeal haben.
Das wäre eigentlich witzig, einen OnlyFans-Kanal machen, wo einfach nur Whiskyflaschen ausgepackt werden. Das wäre gut. Und dann, oh, soll ich dir was sagen? Original würden wahrscheinlich weltweit, ich tippe auf mindestens 10.000 Leute, da pro Monat einen Euro für bezahlen.
Ja, die müssen ja bezahlen, sonst machen wir das ja nicht. Sonst kriegen sie ja nicht zu sehen.
Nice.
Tim, wir haben hier voll die Idee geboren.
Ja, jetzt ist auf jeden Fall Zeit, das Ganze zu beenden.
Die Stunde ist rum?
Stunde 30 ist schon rum. Stunde
30?
Wir sind schon viel zu lange. Wir haben
viel zu
Overtime.
Lange.
Das viel tut uns sehr, sehr leid, dass wir die Stunde ihr überzogen Lieben. Haben. Das kommt nie wieder vor. Wir werden uns in Zukunft an die bummelige Stunde halten.
Wir geben uns zumindest Mühe.
Ja. Und ich würde sagen, habt erstmal eine schöne Woche. Trinkt nicht so viel, dafür besser.
Nur das Beste.
Bis bald. Tschüss.
Bye, bye.